Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer. Der Podcast für all die Freunde von Filmen, die heutzutage im Jahre 2021 nicht mehr ganz so vogue sind. Ich bin der Sergej und an meiner Seite habe ich mir diesmal hinzugeholt den Asia-Filmkenner des Liquid Love Houses, den Kami Martin.
Ahoi mal wieder aus Leipzig.
Ich freue mich, dass wir uns beide mal wieder hier zusammengehockt haben und uns mal intensiver mal über, ja, meine Herzensangelegenheit zu sprechen. Und du hast dich breit erklärt, weil du zumindest da leidensfähiger bist als der Dominik.
Oder? Das ist nicht schwer, glaube ich.
Okay, es ist nicht schwer, aber ich sag mal, es ist schon doch relativ zeitnah nach dem Police Story Cast, dass wir uns wieder bei Jackie Chan befinden. Und da finde ich das schön, dass du jemand bist, der da gerne drüber quatscht, wenn auch nicht unbedingt der größte Fan bist. Oder wie hast du es genannt? Ein milder Fan.
Ein milder Fan, genau, moderat. Moderat. Nicht super enthusiastisch. Und ich sag mal, ähnlich wie bei dir ist es ja auch so, mit fortschreitender Zeit nimmt das Fantum ein wenig ab.
Mit Lebenserfahrung nimmt es ab.
Insbesondere auch, was seine neueren Filme betrifft. Aber gerade die alten, und gerade auch über den wir heute sprechen, den habe ich schon auch positiv generell in meinem Filmekanon abgespeichert gehabt.
Jetzt hast du schon mal ein bisschen was vorweggenommen zu deiner Meinung. Da gehen wir gleich mal...
Gehabt.
Da bin ich mal
gespannt. Schauen wir mal, ob es noch so ist.
Möchtest du uns vorher noch erstmal kurz etwas über deine Filmerfahrungen der vergangenen Tage erzählen?
Wenn du dergleichen danach auch tust, dann ja. Tatsächlich war ich jetzt in den letzten 3 Wochen zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Pest wieder mal im Kino. Und zwar in Shang-Chi.
Ach ja, den habe ich noch auf meiner Watchlist. Das ist für mich eigentlich der einzige Grund, den zu gucken. Eigentlich würde ich mir keinen Marvel-Film angucken, aber wegen Tony Leung habe ich mir gedacht, okay, gebe ich dem eine Chance.
Das war tatsächlich auch der Grund, den ich immer vorgeschoben habe. Na, das gibt dem Ganzen sowas Besonderes, dass man gerne mal den alten Hongkong, den alten Hardboiled-Star Tony Leung Chiu Wai.
Den alten Wong Kar-Wai-Star.
Ach, ja, deswegen nicht. Lieber wegen John Woo und diversen anderen Klassikern.
Das zieh ich auch vor,
ja. Genau. Und er ist natürlich tatsächlich auch sehr Hongkong-lastig. Ne? Ist also inhaltlich, würde ich mal sagen, relativ nah an den neueren Festland-chinesischen Big-Budget-Fantasy-Produktionen. Das machten mir tatsächlich auch ein bisschen unsympathischer, als es faktisch dann ist. Die Story ist okay, aber ich mochte die Charaktere und die Action ist exzellent, würde ich mal sagen. Also tatsächlich besser als das meiste, was man in den letzten Jahren in diesem Bereich Wire-Fu gesehen hat. Ist auch ein alter Bekannter aus dem Jackie Chan Stunt-Team, der die choreografiert hat. Andy Cheng. Der hat unter anderem auch You Is Seals 2 choreografiert, falls du den mal gesehen hast. Von Isaac Florentine. Trotz des Namens, der Militär-Action verspricht, ist es eigentlich ein reiner Martial-Arts-Film. Mhm. Und hat halt sehr geile Hongkong-Style-Action. Und Shang-Chi halt auch. Ist wirklich sehr cool gemacht. Und ich würde es tatsächlich Leuten, die auf sowas Bock haben, eher empfehlen, als Leuten, die jetzt Iron Man oder sowas mögen. Genau.
Ja, und wie gesagt, ich gucke mir nur deswegen an, wegen des Haupt- oder Nebendarstellers. Ansonsten, Marvel ist bei mir eher so...
Der ist der Hauptbösewicht, der Main Villain.
Toll, jetzt hast du es mir gespoilert, super. Naja gut, ich habe ja gefragt.
Ja, das ist keine Überraschung.
Okay. Nee, ich möchte den noch gucken, ja. Und ansonsten, ja, bei mir, mein letzter Kinofilm war Dune, wo ich mich größtenteils eher den positiven Stimmen anschließe, auch wenn ich jetzt nicht ganz so von der Stelle weg begeistert bin. Aber trotzdem, er ist mir doch lieber als jeder Marvel-Film.
Soweit würde ich vielleicht gar nicht gehen. mir gefällt er nicht so gut wie der alte David Lynch-Film, den ich einfach spezieller, distinguierter finde, während es in dieser Film hier ein bisschen wie von der Christopher Nolan Resterampe wirkt, visuell. Durchaus cool, vielleicht zu cool, als gut für ihn ist. Und interessant fand ich, dass eine knappe Woche später im Fernsehen, nicht wirklich im Fernsehen, im Streaming, bei Apple Plus genauer gesagt, ein weiteres großes Science-Fiction-Epos startete mit zwei Episoden, zusammengenommen also auch Spielfilmlänge, das für mich dann Dune halt völlig in den Schatten gestellt, nämlich Foundation. Big Budget Sci-Fi-Serie basierend auf Isaac Asimovs Schlüsselromanzyklus.
Entschuldigung, habe ich erst auf Twitter heute gelesen, dass das irgendwie das nächste Ding nach Dune ist, was auf.
Sensationell, muss ich sagen. Bei Dune ist natürlich das Problem, dass du ja sicherlich auch mindestens schon mal den David Lynch-Film gesehen hast oder so, oder?
Den Lynch-Film habe ich bis heute noch sehr vor mir hingeschoben. Ist eine meiner wenigen Lynch-Lücken noch.
Ach, okay. Also hast du jetzt die Handlung war so neu für dich.
Ich habe extra auch in Vorbereitung mir bei Wikipedia mal kurz durchgelesen, worum es in dem Buch eigentlich geht.
Ja, okay. Also ich kannte die Handlung halt schon, deswegen war natürlich jetzt so die Überraschung hielten sich in Grenzen. Wenn es von Foundation hatte ich nur eine ganz, ganz grobe Ahnung über die Prämisse und konnte mich dann ganz drauf einlassen. Es ist halt audiovisuell fantastisch. Es hat eine total faszinierende Welt, die da aufgebaut wird und interessante Charaktere. Also ich würde sagen, für alle, die sich nach großer Science Fiction sehnen, dürften da bestens bedient werden. Vielleicht wird's das lang erhoffte Science Fiction Game of Thrones.
Ulala, ich werde es mir zu Gemüte führen. Aber Dune ist ja ein gutes Stichwort, damit wären wir fast schon wieder bei unserem Hauptthema, was Wüsten angeht, ne?
Ja, habe ich tatsächlich auch heute, als ich den Film nochmal geschaut habe, als da die zwei Araber die Düne runtergeschoben, gestoßen werden und da runterputzeln, hatte ich plötzlich auch so Dune-Assoziationen und dachte, ist das vielleicht Arrakis, ein Crossover?
Wie wohl Jackie Chans Dune aussehen würde.
Ich könnte mir vorstellen, anders als das von Denis Villeneuve, wie auch immer, Villeneuve. Kannst du Französisch? Sprichst du
Denis
Französisch? Wie
Villeneuve
spricht er sich aus?
ist ja auch egal, aber ich würde zwar vorschlagen, jetzt gehen wir mal, ich würde sagen, ziehen uns jetzt mal die Sandstiefel an und den Turban und begeben uns jetzt mal in die Wüste. Doch vorher, du weißt, das werde ich nicht vergessen, denn ich sag mal, wir werden heute jetzt nicht nur über Sanddünen und Windkanäle und Autostunts sprechen. Wir werden eventuell auch uns ein klein wenig vorwagen Richtung, keine Ahnung, stereotype Darstellung von Urvölkern und vielleicht sogar ein bisschen Feminismus. Ich weiß nicht.
Pfui.
Dafür habe ich auf jeden Fall ein kleines Filmrätsel auch für dich vorbereitet.
Ich bin gespannt.
Drei Jugendliche, die durch die Innenstadt laufen, mit einem Beutel Bargeld in der Hand, ein Plastikbeutel Bargeld, und damit konfrontieren sie wildfremde Frauen und stellen ihnen die simple Frage: Entschuldigen Sie, junge Dame, würden Sie sich für 103 Dollar und 72 Cent ausziehen?
Ich tappe erstmal im Dunkeln, vielleicht kommt die Inspiration ja noch.
Ja, mit so einer Anfrage gehört man eigentlich direkt in die Wüste geschickt, oder? Jetzt wären wir nicht beim Thema.
Ich hoffe, du wirst die Spitzen in Richtung Wüste auf ein Minimum begrenzen. Schau dahin.
Ja, sollte ich eigentlich, ne? Ich kann jetzt in jetzt neulich gestern erst die Augen gelasert worden. Ich muss jetzt aufpassen, dass mir jetzt keine Sandkörner in die Augen geraten, ne?
Ah, okay.
Mission Adler, hast du eine Geschichte mit dem Film, eine Anekdote, bevor wir einsteigen?
Ich überlege gerade, das war auf alle Fälle einer der Jackie Chan-Filme, die bei uns in der Bibliothek recht prominent präsentiert waren. Der hatte ja auch ein relativ auffälliges Cover, zumindest im Rahmen dieser Regalwand, wo diese ganzen Eastern und artverwandten Klopperfilme drinne standen.
Ist
Ich glaube,
es.
das ist so ein Porträt von Jackie Chans Kopf in diesem Beduinen-Outfit.
Ja, in diesem Turban.
So leicht bläulich.
Ach so, das ist dieses Cover, ja. Was ich auch sagen muss, das ist ein recht unspektakuläres, fast schon nichtssagendes Cover. Du denkst halt, okay, da ist jetzt Jackie Chan und der hat sein Gesicht verhüllt und ist in der Wüste. Dann tatsächlich finde ich das Cover nicht so geil, nicht so ansprechend. Auf jeden Fall nicht so geil, wenn man sich das tolle neue Cover von 88 Films anguckt, von dieser britischen Blu-ray-Label, das die viele der Jackie Chan-Klassiker nochmal neu aufgelegt hat in 2K. Und da wirklich sehr, sehr schöne gemalte Cover präsentiert, wo
Also
ich mir
dieses
denke,
gemalte Cover finde ich scheiße.
ich finde es besser als das mit dem Turban. Also da bekommt man zumindest mehr zu sehen von dem, was einem erwartet. Das andere
Aber auf
ist.
der anderen Seite hast du ja noch, auf der anderen Seite hast du ja das Original Hongkong-Kinoplakat, das finde ich auf alle Fälle besser.
Okay, da kommen wir schon mal nicht zusammen, aber gab es denn noch welche Geschichten in der Videothek um den
Ach
Film
so,
herum?
ja, und auf alle Fälle war, also die Videotheken, also die Kassette, die VHS-Kassette, die sah erstmal von der Verpackung attraktiver aus, neuer aus, flashiger aus, als jetzt beispielsweise Action Hunter, der daneben stand, der halt schon so ein abgeranztes Tape war. Und dementsprechend, glaube ich, habe ich mir den relativ früh ausgeliehen und ich könnte mir vorstellen, sogar noch bevor ich bewusst Hongkong-Filme geguckt habe, also eher, weil ich mir einen Indiana Jones-Verschnitt angucken wollte. Und das habe ich auch getan und das war also für mich ein sehr amüsantes Filmvergnügen, das ich auf alle Fälle vergleichbaren Vertretern wie jetzt zum Beispiel, und ich weiß, dass ich da jetzt natürlich hier bei dir auf vollstes Verständnis treffe, also deutlich attraktiver als die Feuerwalze oder die Quatermain-Filme aus dem Hause Cannon fand. Und also es hat sich mir jetzt nicht tief eingeprägt, aber es war auf alle Fälle ein frühes, amüsantes Videothekenerlebnis für mich.
Och, immerhin. Also bei mir ist es ja mehr ein TV-Film. Also Mission Adler kenne ich hauptsächlich aus dem Fernsehen. Immer ProSieben, 20:15 Uhr, Samstagabend. Das war in den 90ern so. Und also für mich war der Film immer sehr, sehr präsent. Wenn man zumindest gerne viel Fernsehen geguckt hat und ProSieben vor allem, dann ist das ein Film, den man dann kannte, weil der immer wieder mal kam. Und da habe ich den quasi kennen und zu schätzen gelernt. Und ja, da habe ich auch eine kleine amüsante Anekdote. Eigentlich die amüsant, eigentlich ist die sogar sehr dramatisch, aber die erzähle ich mal ganz gerne. Es war der Sommer 1997 im August. Familienurlaub in Mallorca. Ne? Ich war 10 Jahre alt und ich kannte den Film bereits und ich war ein sehr aufmerksamer TV-Spielfilmleser, der wirklich mit Argusaugen die sämtliche Tage durchforstet hat, auch nach geilen Filmen.
Mit
Und
10 schon.
ja, natürlich. Ich habe mir mit 10 schon auch die Fazitboxen durchgelesen, mir bis heute gemerkt. Ja, also das sind
Früh übt sich.
Fazitsprüche dabei, die vergisst du nicht. Zum Beispiel Fazit zu Rambo 3. Was ist das, Rambo? Was tut er? Ballern. Sowas vergesse ich nicht.
Kritiken für die Ewigkeit.
Kritiken für die Ewigkeit, genau. Und natürlich, dann wusste ich dann auch, wann so Mission Ale wieder läuft. Ich hatte ihn schon irgendwie mindestens ein, zweimal gesehen und das war für mich die bis dato einzige Möglichkeit, ihn wiederzusehen, wenn er im Fernsehen kam. Irgendwie Videothek war für mich damals nicht und ich hatte ihn auch nicht auf VHS oder sonst so. Ich war wirklich aufs Fernsehen angewiesen. Und als ich dann gesehen habe, dass er wieder kam, habe ich mich natürlich gefreut. Doch meine Miene verfinsterte sich, sobald ich wusste, dass wir in dem Zeitraum, wo der Film im Fernsehen läuft, wir im Urlaub sind. Ich dachte, Scheiße, wir fliegen nach Mallorca und ich kann den Film nicht sehen. Das war meine große Sorge. Und
Empörend und verständlich.
empörend, ich bin da tatsächlich mit so ein bisschen mit einer gewissen Wehmut in diesen Urlaub geflogen. Als wir doch aber im Hotel angekommen sind, dann erfüllte mich ein Funken der Hoffnung, als ich dann die Lobby gesehen habe, wo ein Fernseher stand, auf dem du sogar deutsche Fernsehsender empfangen konntest. Und ich dachte, geil, der Urlaub ist gerettet, ich kann Mission Adler sehen. So, und dann war ich tatsächlich die ganze Woche sehr gut gelaunt. Wir haben auch dann jemanden kennengelernt, sind ja, ich meine, Mallorca ist irgendwie das 17. Bundesland.
Und es sind natürlich damals schon viele deutsche Touristen gewesen. Da habe ich mich mit irgendeinem anderen in der Hotelanlage irgendwie angefreundet. Der war ein paar Jahre älter als ich, der war 14. Und wie es so ist, als 10-Jähriger guckst du zu so einem Teenager richtig hoch auf. Du denkst, boah, das ist voll der abgeklärte, coole Typ. Und ich habe mich, glaubte mich mit dem gut verstanden zu haben. Man hat immer wieder am Pool abgehängt, gequatscht und alles. Und dann wusste ich natürlich, jetzt verstehen wir uns ganz gut. Und in der Lobby guckt sonst keiner Fernsehen. Wir werden uns auf jeden Fall dann an dem Freitagabend natürlich Mission Adler angucken. Und als ich ihn dann am Freitagabend so in der Lobby so konfrontiert habe, er saß schon bereits im Sessel und mit der Fernbedienung in der Hand und ich habe ihn so ein bisschen so drauf angesprochen, hey, wir schalten dann heute dann schon auf ProSieben, oder? 20.15 Uhr. Und dann guckt er mir zu mir so hoch vom Sessel und sagt, nein, heute Abend wird RTL geguckt und grinst mich dann blöd an. Er hat so ein widerliches, arrogantes Grinsen ins Gesicht, am Gesicht gehabt, dass er mir sagen wollte, tja, scheiße, Kleiner, das, was du möchtest, kriegst du nicht. Und ich dachte, um Himmels Willen, was kann denn bitteschön jetzt auch Wichtigeres sein als Mission Adler? Was kann denn bitteschön auf RTL laufen, das wichtiger ist als Mission Adler? Sag's mir, Martin.
Ich weiß nicht, kam Tutti Frutti bei RTL?
Nein, ich sag's dir, es kam My Girl, Macaulay Culkin, der sich zum ersten Mal verliebt.
Ja, ach, Mensch, du liebes bisschen.
Und den wollte er unbedingt gucken. Ich dachte, er macht erst einen Witz. Ich wäre vom Glauben abgefallen. Das ist doch nicht dein Ernst. Du willst jetzt allen Ernstes My Girl gucken, während eigentlich zur selben Zeit Mission Adler läuft. Willst du mich verarschen? Ich wusste eigentlich nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich war empört, enttäuscht, frustriert und verblüfft und zugleich. So. Und ich dachte mir, wenn es das...
Ich hoffe, es war dir eine Lehre, nicht zu Autoritätsfiguren, zu vermeintlichen, zu sehr aufzuschauen.
Ich dachte mir, wenn es das bedeutet, erwachsen zu werden, dass man plötzlich nicht mehr auf so geilen Actionspektakel sehen will, sondern viel lieber so Teenie-Schmonzetten.
Kinderfilm.
Dann dachte ich mir, nee, dann bleibe ich lieber ein Kind. So. Ja, und wie es so ist, er hat dann tatsächlich das durchgezogen, er hat dann Michael geguckt, ich war empört, ich habe mich wirklich bei meinen Eltern beschwert, dass die den bitte irgendwie den keine Ahnung, wieder zu Sinn kommen lassen sollen, dass er gefälligst auf ProSieben schaltet. Glücklicherweise endete der Film recht früh, My Girl, und ich konnte dann doch noch zu Mission Adler zurückschalten, hat zumindest fürs Finale gereicht. Immerhin. Aber ich war trotzdem sehr sauer und frustriert und ich glaube, ich habe danach mit ihm kein Wort mehr gesprochen.
Ich finde, es ist eine absolut angemessene Reaktion darauf. Also, es müssen manche Leute, ich muss dazu sagen, dass ich für My Girl sogar im Kino gewesen bin. Allerdings mit meinem kleinen Bruder.
Ich habe diesen Film bis heute nur deswegen nicht geguckt. Ich habe einen Hass auf My Girl, obwohl ich ihn nie gesehen habe.
Ich habe den aber seitdem auch nicht wieder geschaut. Also, ich weiß nicht, wie er sich gehalten hat, aber er hat mich ergriffen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich mir im Zweifelsfall auch lieber Mission Adler angeschaut hätte. Na. Vor allem, weil der My Girl auch schon ordentliches Rührstück ist. Wenn's gut gelaufen wäre, hättest du aber natürlich diesen toughen, coolen 14-Jährigen dann bittere Tränen vergießen sehen im Foyer oder wo immer der Fernseher stand.
Jetzt bist du bei mir gerade weg. Wenn's gut gelaufen wäre, wäre was?
Wenn's gut gelaufen wäre, hättest du dann den toughen, coolen 14-Jährigen bittere Tränen weinen sehen können im Foyer.
Ja. Habe ich nicht gesehen, für sowas hatte ich keinen Sinn mehr. Egal, das ist so meine kleine Geschichte zu Mission Adler. Ansonsten, es war insgesamt nicht mein erster Jackie Chan, das war wahrscheinlich immer noch Power Man. Und ich glaube auch, den ersten Arm auf Gott habe ich vorher gesehen. Aber dann müsste es wahrscheinlich wirklich schon Mission Adler gewesen sein, den ich gesehen habe. Ich glaube, zum ersten Mal gesehen habe ich ihn, als ich irgendwie abends vom Spielen draußen heimgekommen bin in Sommerferien und dann abends auch den Fernseher angemacht habe und sind wir gerade beim Finale von Mission Adler gelandet und mein Bruder und ich, wir waren so begeistert, sind davor gesessen, haben einfach nur gefeiert. Das war einfach toll. Na gut, genug mit
das
Nostalgie.
Das war ja, glaube ich, auch ein recht großer Film. Wenn ich mich nicht gänzlich irre, lief der hier sogar im Kino.
Der lief sogar im Kino, ja, der lief in den deutschen Kinos. Und auch zu Recht.
Nicht selbstverständlich.
Für einen Hongkong-Film nicht selbstverständlich, ja. Aber er war immerhin einer der bis dato teuerste Hongkong-Film, umgerechnet 20 Millionen US-Dollar, wenn ich mich nicht irre.
Es gibt unterschiedliche Angaben. Jackie Chan spricht, glaube ich, von 15 Millionen, aber dessen Angaben kann man halt auch nicht immer hundertprozentig trauen. Also 15 bis 20 Millionen, beides wäre teuerster Hongkong-Film zu der Zeit. Womit, ja, ja. Womit er letztendlich aber Oppos seinen eigenen Rekord oder seine eigenen Rekorde überboten hat. Zuvor war, glaube ich, schon Miracles und Project 8 Teil 2 teuerster Hongkong-Filme gewesen.
Ja, der konnte sich's leisten, ne? Golden Harvest ist,
ja, er ist der James Cameron des Hongkong-Kinos. Zumindest muss das Geld verbraten.
Könnte man fast so sagen. Beides meine Lieblinge. Ja, ja, da bin ich auch bei einem guten Stichpunkt. Der teuerste Hongkong-Film. Und er hat es ja immer bunter getrieben. Du hast ja schon erwähnt, Project A2 war sehr teuer. Miracles war noch sehr teurer und noch umso unlukrativer, weil der irgendwie fast schon so als Flop durchgeht, Miracles. Und ja, und bei Mission Adler war dann endgültig Sense. Der Film war zwar erfolgreich, aber lief unter den Erwartungen, was das die Studioerwartung anging. Und so kam es ja dann, dass dieser Film ein Wendepunkt in Jackie Chans langer Karriere angeht, was seine komplette Narrenfreiheit und künstlerische Freiheit angeht, die ja anfing mit Young Master 1980 bis hin wirklich zu Mission Adler, wo er wirklich grundsätzlich immer Regie führte bei seinen Filmen, wenn es nicht ausnahmsweise mal Sammo Hung war. Und da wirklich sich um alles gekümmert hat. Er war Kameramann, er war der Beleuchter, hat sich echt um jeden Scheiß gekümmert. Und hier war dann Schluss mit lustig, als er, glaube ich, wirklich über 8 Monate gedreht hat bei den Filmen, 3-mal das Budget überstiegen hat und teilweise sogar, wenn ich mich richtig entsinne, Sand von Marokko nach Hongkong geschifft hat. Ich glaube, da war dann Sense.
Vielleicht für die Innenset-Aufnahmen zum Schluss im Windkanal. Da hatte ich mich schon gewundert. Da gibt's da so einen, an der Wand so einen großen, wie ein Sandturm, der wirklich meterhoch aufgebaut ist. Wo ich mir auch dachte, Mensch, das muss echt ganz schöner Aufwand gewesen sein. Ja. Und das ist auch tatsächlich Sand und nicht bloß Pappmaché, wo ein bisschen was dran klebt oder sowas.
Und das geschulte Auge erkennt natürlich, hey, das ist tatsächlich originaler marokkanischer Sand, nicht bloß der Hongkong-Sand.
Das ist echter Sahara-Sand, genau, nicht irgend so ein Bausand, den man sich billig geholt hat. Ja, also das ist schon ganz, es ist verschwenderisch, vor allem wenn man mal bedenkt, also der war in Hongkong, lief ja schon sehr erfolgreich, hat glaube ich 40 Millionen Hongkong-Dollar eingespielt, was für die Zeit schon top war, aber 40 Millionen, man hat glaube ich meistens so einen Umtauschkurs von 8 Hongkong-Dollar auf 1 US-Dollar gehabt, also hat man 5 Millionen US-Dollar eingespart. Den Großteil des Geldes haben die Filme tatsächlich auch natürlich über die weltweiten Verkäufe gemacht.
Ja, natürlich.
Womit sie schon sich unterschieden von vielen anderen Hongkong-Filmen, die schon ihr Geld in Hongkong selbst gemacht haben, im Stammmarkt.
Ja, da hat auch Golden Harvest früh mit angefangen. Es war auch mit einer der Gründe, weshalb Willie Chan dem Jackie Chan empfohlen hat, sich zu Golden Harvest zu gehen und nicht zu Shaw Brothers, obwohl die damals sogar einen höheren Geldbetrag für Jackie Chan geboten haben, eben weil Golden Harvest international aufgestellt ist und wirklich sich mehr darum bemüht hat, Filme international zu drehen, was man schon in den 80ern sieht, so Wheels on oder Arm of God, die sind schon alle nicht mehr in Hongkong gedreht worden, sondern außerhalb. Und entsprechend kannst du auch irgendwie eine größere Zielgruppe abgreifen, als wenn du so einen rein asiatischen Film hast.
Genau, also der Mission Adler, der wie heißt er eigentlich? Armor of God 2, Operation Condor.
Operation Condor.
Was übrigens auch ein interessanter Name ist, bei dem wir mal ganz kurz sprechen könnten.
Gerne.
Operation Condor war ja nämlich in 80er Jahren so eine Operation von der CIA und mit der sie in Südamerika rechte Milizen unterstützt haben, um da demokratische Regierungen, die etwas linkere und links dafür durchaus etwas liberaler ausgelegt werden, unterminiert oder gestürzt haben. Also eigentlich ist nichts, womit man per se Gutes verbindet. Insofern ein wenig seltsam, sich dafür diesen Namen zu entscheiden. Was, ich meine, da heißt es auch Condor laut Untertiteln in dem Film, der Jackie Chan Charakter. Im Vorgänger war es noch der Hawk, der Asian Hawk.
Ja.
Ob das eine Beförderung ist oder so, keine Ahnung.
Das ist nicht so wie bei dem Videospiel. Du hast
vom Falken vom Falken zum Kondor befördert.
Ja. Warum hätte es nicht der Eagle sein können?
Da ist die Steigerungsmöglichkeit.
Ja, ich
was
bin
ist
jetzt
noch über dem Kondor.
Ich bin jetzt in Entomologie schlecht bewandert, um sagen zu können, welcher Vogel die besseren Werte hat.
Zum Überleben. Der Vogel Roch, glaube ich, aus Sindbad.
Der Vogel Roch.
Ja. Dieses mythische Riesenvieh.
Ja. Gibt's irgendeinen Zusammenhang zu Eastern Condors von Sammo Hung, dass er auch da schon diesen Namen gewählt hat?
Nein. Kondore spielen weder in dem einen noch in dem anderen Film wirklich eine Rolle. Aber ich glaube, in Eastern Condors heißt auch niemand Kondor. Aber ich glaube, die Operation heißt Eastern Condor, oder? Kann das sein? Dieses Ding, was sie da durchführen.
Ja.
Wir werden vielleicht in Bälde mehr dazu wissen.
In Bälde wird noch ausgiebig auch mal darüber gequatscht. Sammo Hung verdient auch seine eigene Episode. Aber wie es dem auch sei, in Deutschland heißt der Film Mission Adler. Und ein Adler ist ja biologisch auch jetzt kein Kondor. Ne? Ich habe das in lange Zeit angenommen, dass das Kondor stimmt. Die Übersetzung für Adler wäre. Aber nee, Pustekuchen.
Das ist nicht so gänzlich. Ich glaube, ein Kondor hat auch mehr mit dem Geier gemeinsam. Ja. Und ist aber ganz doll kein Adler, aber wie gesagt, ich komme immer durcheinander. Es gibt ja den ersten Armor of God, der rechte Arm der Götter ist.
Der rechte Arm ist und dieser ist der starke Arm.
Das ist jetzt Mission Adler, ist der starke Arm der Götter.
Genau, wohl eigentlich der rechte Arm immer der starke Arm ist. Das ist ja komisch. Oder heißt es, dass die Chinesen alles an Linkshänder sind, weshalb der rechte erst der schwächere ist?
Die Chinesen können natürlich nichts dafür, da die nicht diesen Titel
gegeben haben. Das ist alles dummes Zeug, was ich jetzt hier laber. Ich weiß.
So. Nichts lernen hier davon, bitte. Sonst wird man falsch orientiert über Tiere, Vögel, Hände, ja, Chinesen.
Ich versuche schon hier ein bisschen auch Bildungsunterhaltung mit zu vermitteln. Manchmal klappt's nicht, aber
Entertainment.
Gut, dass ich den Martin habe, der weiß das noch eines samt zurechtzurücken. So, kurz zu den Fakten, das ist jetzt schon wir sprechen hier über eine Fortsetzung, zweiter Teil. Der erste Film war ja Armor of God aus dem Jahre 1986, der, wie ich schon an anderer Stelle erwähnt habe, nicht zu meinen Favoriten gehört. Und ich muss sogar sagen, wird ja schon gerne in einer Reihe mit aufgezählt zu den besten Jackie Chan Filmen, aber ich muss sagen, es ist tatsächlich so, ich mag diesen ersten Teil nicht. Ich finde den irgendwie wirklich nicht gut. Mein Problem ist, dass die ersten 10 Minuten sind cool, wo Jackie Chan als asiatischer Indiana Jones und Kung-Fu-Kämpfer etabliert wird und das Finale ist cool, aber der Mittelteil, er zieht sich so und ist so unfassbar uninteressant. Ich finde, Jackie Chan harmoniert überhaupt nicht mit diesem Popsänger Alan Tam und ich finde ihn tatsächlich so inhaltlich sehr schwach erzählt und Jackie Chans Figur an sich finde ich sogar unsympathisch in dem Film. Also da kommt so vieles zusammen, was für mich nicht stimmt. Und zumal ich auch diesen Endstunt am Luftballon, Heißluftballon, den finde ich auch insofern nicht gelungen, weil man irgendwie ganz klar sieht, dass der Shot, wo Jackie Chan von der Felswand abspringt und dann im nächsten Schnitt mitten im freien Fall ist, wo ganz klar ist, okay, hier ist er vom Flugzeug abgesprungen. Das macht für mich auch von der Kontinuität ja keinen Sinn, dass er plötzlich so im freien Fall ist, Kilometer entfernt von jeder Felswand. Das sind für mich so Sachen, die nicht gelungen sind, einfach.
Aber da ist der Film ja eigentlich auch schon zu Ende. Da hatte ich schon abgeschlossen damit.
Da hast du schon abgeschlossen damit, ja.
Ich mag den auch. Ich finde den auch nur okay, muss ich sagen. Ich habe den allerdings auch schon seit 20 Jahren nicht mehr in der internationalen Fassung gesehen, sondern immer nur in dem langen Hongkong-Cut, wo halt auch wirklich noch eine ganze Menge. Wir hatten es ja im Zusammenhang mit Jackie Chan schon mehrfach angesprochen, dass diese Filme nicht unbedingt besser werden, je länger die Versionen sind, die man sich von denen anschaut. Und das trifft auch auf Armor of God zu. Und da ist also sehr viel Soap-artige Zwischenspiele, Interludien, Popgesänge, Pop-Einlagen. Ja. Manches ist lustig, aber insgesamt hätte ich lieber eine schöne, straffe 80-Minuten-Version. Und selbst die würde jetzt nicht unbedingt actionmäßig bersten.
Nee,
der ist halt einfach nicht sehr actionlastig, der Film.
Ja, genau. Also im
Mittelteil, anders als die Fortsetzung.
Also im Mittelteil ist er wirklich sehr langweilig, weil ich auch, wie gesagt, die Chemie stimmt nicht zwischen ihm und Alan Tam oder auch zwischen der Lona Forner. Das ist irgendwie alles sehr, sehr, sehr steif und sehr auch unlustig. Also ist auch das, was an Humor aufgefahren wird, ist sehr mit der Handbremse gezogen. Also ich finde ihn auch nicht groß lustig. Also das ist tatsächlich einfach langweilig im Mittelteil, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja.
Und mittlerweile, ich glaube,
Lola Forner holt ein bisschen was raus für mich.
Ja, aber der gefällt mir in Wheels on Wheels deutlich besser. So. Und auf jeden Fall, hauptsächlich kennt man den Film. Heutzutage ist ja, glaube ich, vor allem bekannt dafür, dass es der Film ist, der Jackie Chan am ehesten das Leben gekostet hätte. Also da war dem Tod am nächsten, auch wenn es ein verhältnismäßig harmloserer Stunt war. Da hatte sich ja wirklich die Schädeldecke die ist aufgeplatzt, hat einen Riss bekommen. Ja. Er hat mittlerweile irgendwie so irgendeine Plastikabdeckung in seinem Schädel, die immer noch sogar erfüllt werden kann, dieses Loch. Hat er sogar, Conan O'Brien hat ja erfüllen lassen in der Talkshow, in der Late-Night-Show, dass da tatsächlich wirklich ein Loch ist, das man erfüllen kann. Und das ist,
durch, ist doch schön. Das sind das Sachen zum Rumzeigen. Und wo andere Leute, wo Mel Gibson in diesen Weapon sich bloß schnöde Narben zeigt, da kann er so ein Loch im Kopf vorzeigen, was schon irgendwie normalisiert wurde.
Und er ist ein bisschen leicht taub auf diesem Ohr seitdem.
Ah ja, aber für mich ist auch das Unangenehme in diesem Film, das fast Tragische, nur geringfügig übertrieben, dass ich am Anfang, ich habe den Original Armor of God, also der rechte Arm der Götter, habe ich nach dem zweiten Teil geschaut. Und
dann ist man unterwältigt.
Als ich diese erste Anfangs-Action-Szene gesehen habe, die war wirklich gut.
Ja.
Die ist flott. Die gefällt mir eigentlich tatsächlich besser als die Eröffnungs-Action-Szene von Mission Adler.
Und da würde ich sogar zustimmen.
Vor allem hat Jackie Chan hier tatsächlich mal eine coole Frisur. Na, relativ Kurzhaar.
Das muss man auch erwähnen.
Wo man nicht das Gefühl hat, dass er irgendwie so ein Beatles-Haarschnitt irgendwie sich adaptiert hat. Aber nachdem er halt mit diesem kurzen Haarschnitt diesen fast fatalen Stuntunfall gebaut hat, hat er das natürlich als schlechtes Omen gesehen. Und seither, bis, ich glaube, der letzthin von uns ja nicht so wohlwollend angesprochene Police Story 2013, oder wie immer auf Deutsch heißt, Lockdown.
Back for Law.
Wie ist auf Deutsch? For Law. Ach, das ist so ein bekloppter Titel. Naja, da hat er auch noch mal kurze Frisuren. Aber bis dato trug er halt immer so diese Matte. Und ich habe die nie gemocht. Das war immer eine Sache, die ich bei Jackie Chan mit diese Matte. Am schlimmsten war es eigentlich bei Island of Fire. Also bei, wie heißt der auf Deutsch? The Prisoner.
The Prisoner.
Da hat die schon fast wirklich abenteuerliche Züge.
Die hat ihr Eigenleben geführt.
Genau, aber auf alle Fälle gibt's bei Armor of God 1 am Anfang halt Hoffnung, die dann aber halt im Hauptteil des Filmes enttäuscht wird.
Ich finde, sein Haarschnitt in Project A, der erste Teil, ist auch sehr schick. Den kann man noch stehen lassen.
Das stimmt, außerdem spielt er ja in der Vergangenheit, da ist das vermutlich noch unglaubwürdiger, aber egal, da muss es ja nicht irgendwie stylisch aussehen.
Wir wollen uns nicht über Frisuren unterhalten, aber jedenfalls, dieser Unfall war der Grund, weshalb er dann doch irgendwie seine Narbe, irgendwie seine Verletzung überdecken musste mit eben doch der altbewährten Matte.
Genau. Ja, auf alle Fälle, der erste Teil ist halt nur okay. Ich denke mal, wenn man nicht Jackie Chan das Gesamtwerk studieren will, kann man den auch auslassen, ohne jetzt gigantische Bildungslücke zu haben.
Da würde ich zustimmen. Aber zumindest der Film hat ja eine gute Sache gemacht. Ich finde, Arm of God ist für mich ein Prototyp, eine Idee gewesen, denn die Idee an sich war sehr gut. Jackie Chan als Abenteurer wie Indiana Jones zu etablieren. Das hat durchaus Sinn gemacht und wie man es jetzt im zweiten Teil sieht, da hat man quasi aus den Fehlern des ersten Teils gelernt und meiner Meinung nach wirklich die Formel perfektioniert und wirklich so ausgearbeitet, dass es von vorne bis hinten Sinn ergibt und auch so viel eigene Ideen mit reinbringt, dass du den wirklich als eigenständige, gute Figur etablieren kannst wie Indiana Jones. Er ist natürlich jetzt nicht ganz so eine ikonische Wiedererkennungswert, weil da hängt der Name Jackie Chan, also seine Matte an sich, schwebt über allem. Da ist es fast schon egal, was der Figur
ist. Er ist halt letztendlich trotzdem Jackie Chan. Also er ist Jackie Chan. Wo jetzt, sagen wir mal, zwischen Harrison Ford, zwischen seinem Decker in Blade Runner und Indiana Jones natürlich gigantische Unterschiede bestehen, sind jetzt die Unterschiede, sagen wir mal, zwischen Police Story 3, der danach kam, und Mission Adler halt nicht so gigantisch.
Ich war nicht gut sogar
gelaunter Hans Dampf in allen Gassen mit akrobatischen Fähigkeiten.
Ja. Wobei ich würde sagen, ich glaube, danach kam erstmal Twin Dragons und ich würde sagen, da hat zumindest Jackie Chan doch geschafft, mal einen bisschen anderen Types darzustellen, so einen richtigen Draufgänger, der auch wirklich Bock auf die Frauen hat und sie wirklich dann im Bett vernascht. Das hat man vorher und nachher auch nie gesehen. Nicht mal City Hunter.
Und eine Künstlernatur.
Und eine Künstlernatur zugleich. Also das muss man auch festhalten.
Ich möchte das übrigens noch anmerken, weil ich finde, das kommt immer zu kurz. Also, ich finde, Twin Dragons ist ein unterschätzter Klassiker. Der kommt, der wird für meinen Geschmack nicht häufig genug genannt, wenn es um die besten Jackie Chan Filme geht. Ich mag den sehr.
Dann sprechen wir beim nächsten Mal über den gerne. Der hat einen meiner absoluten Lieblingsstunts von Jackie Chan. Einen meiner Top 5 Lieblingsstunts, obwohl er gar nicht über, obwohl über den keiner so, keiner über den groß spricht. Aber dazu mehr, wenn wir
dazu gespannt.
Jedenfalls, die Idee, Jackie Chan als Indiana Jones-Verschnitt zu etablieren, hat hier vollkommen Sinn gemacht und auch ihn in die Sahara zu schicken, hat durchaus Früchte getragen. Und warte mal, ich überlege mal, wo wir anfangen. Wir fangen mal ganz am Anfang des Filmes an, um vielleicht mal auch die Probleme anzusprechen, die der Film hat, gerade aus heutiger Sicht. Man darf den Film gerne, wie auch schon einem Tempel des Todes, Indiana Jones, durchaus eine gewisse Form von Chauvinismus vorwerfen. Sei es die Darstellung von Urvölkern, sei es die Darstellung von Frauen in diesem Film oder wie Frauen in diesem Film geschrieben sind und wie sie behandelt werden. Das ist alles nicht ganz unproblematisch. Und in der Eingangsszene hast du ja, dass Jackie Chan irgendwo in, ich weiß jetzt nicht, Südamerika ist. Es wird nicht genannt, wo er ist. Und dort greift er einfach, wie es sich für ein Abenteurer gehört, irgendwelche Edelsteine aus einer alten, antiken Gruft und wird dann aber eben verfolgt von diesem, ich würde mal sagen, das ist so ein
Eingeborenen.
Von Eingeborenen. Und ja, da gehen schon die Probleme los, dass du Eingeborene so primitiv darstellst, die dann plötzlich irgendwelche Statuen anbieten oder in dem Fall einen groß aufgeblähten Plastikball, ne, und sich dann von vielen Dingen verunsichern oder erschrecken lassen. Da kann man gerne jetzt irgendwie hier die Stereotypenkeule schwingen. Ich finde es nicht problematisch. Warum? Zum einen, weil hier tatsächlich keine konkrete Bevölkerungsgruppe genannt wird. Also es wird nicht gesagt, das sind jetzt hier, keine Ahnung, die Inkas oder sonst wo. Das ist jetzt einfach eine klischeebehaftete Idee von einem Urvolk, das irgendwo leben könnte. Und es bedient quasi genau, so ein bisschen eine Erwartungshaltung, wie du sie aus einem Groschenroman haben würdest, ne?
Wenn man jetzt großzügig wäre, was ich in diesem Fall eigentlich nicht bin, weil ich glaube hier nicht, dass der Film angetreten ist, irgendwas zu dekonstruieren, irgendwelche Klischees oder koloniale Vorstellungen, könnte man natürlich gerade in dieser völlig stereotypisierten Darstellung halt eben einen Bruch sehen. Der Film macht sich halt gar nicht die Mühe, irgendwie das Szenario zu etablieren als eine reale Örtlichkeit. Es ist halt irgendwo da, wo es buschig aussieht und wo irgendwelche buschartigen Leute rumhängen und sagen wir mal, deren Aberglauben sich natürlich prima ausbeuten lässt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich mich schämen muss dafür. Ich finde die Szene jetzt immer noch lustig.
Ja.
Also das ist eigentlich schon, es ist halt over the top genug, damit es nicht, das ist jetzt zum Beispiel bei neueren chinesischen Filmen was anderes. Also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel mal Wolf Warrior 2 angeschaut hast, der erfolgreichste chinesische Film aller Zeiten. Da ist halt auch irgendwie, das spielt halt irgendwo in Afrika, da wird auch nicht mal benannt, wo in Afrika halt, da, und da sind halt
die ein Afrikaner, Land,
die da ihrem afrikanischen Treiben nachgehen, ja, also das ist in seiner Ignoranz halt wirklich super ignorant, super nervig, vor allem, weil eben der Film ansonsten auch einen Bezug zur richtigen Welt darstellt, wenn es in dieser Film hier, wo also die Hauptmission, die der Condor, also der Jackie Chan Carter, erledigen muss, von irgendeinem obskuren Grafen, der im ersten Teil, glaube ich, sogar noch eher ein bisschen eine zweifelhafte Figur gewesen ist, ja, im Namen der UN ihm weitergibt. Also das ist, denke ich mal, so weit weg von der Wirklichkeit, dass ich da keine Probleme hatte, jetzt nicht böse zu sein, wenn die Darstellungen stereotyp waren oder chauvinistisch waren.
Ja, wie gesagt, ich sehe es auch nicht problematisch. Ich weiß nur, das würde heutzutage angekreidet werden, aber ich persönlich habe jetzt auch kein Problem mit der Darstellung des dauerbesoffenen Russen mit der Wodkaflasche in der Hand. Also in bestimmten Kontext kann man das gerne machen. Also,
weil wir doch selber jeder einen von denen kennen.
Ja, jeder kennt so Stereotyp und manchmal macht es Spaß, das zu bedienen. Ne? Für mich kommt es immer darauf an, ob man das mit Respekt macht oder ob man das mit einer Art Böswilligkeit macht. Jetzt dieser Film, den du genannt hast, auch bei aktuellen chinesischen Filmen, da ist ja zusätzlich das Problem, dass mittlerweile sich auch China so politisch oder wirtschaftlich so positioniert, ja, als eine Machtdemonstration vorführt und sich profilieren möchte. Und ich glaube, das macht sie auch gerne in den Filmen, den sie auch gerne mal zeigen, dass sie besser sind als andere. Das hat mir auch den Vanguard mit Jackie Chan gehabt, wo dann irgendwie eine chinesische Spielzeugfigur der Captain America vorgezogen Captain China. Wurde. Ja, genau.
Der Captain China, ja.
Captain China, genau.
Super Moment. Ja, also da gebe ich dir völlig recht. Es ist, Hongkong hatte als Kronkolonie, als britische natürlich nie irgendwelche außenpolitischen Ambitionen, schon gar keine aggressiven. Und dementsprechend konnte man das auch recht unbekümmert wegschauen, wohingegen natürlich jetzt bei den neueren Jackie Chan Filmen, zum Beispiel auch beim quasi Nachfolger zu
also Chinese Zodiac.
Chinese Zodiac, genau. Der hier, glaube ich, sogar als Armor of God 3 rausgepasst wird, oder?
Teilweise, ja.
Chinese Zodiac, oder? Da hast du halt tatsächlich vergleichbare Situation, wo aber halt schon deutlich der politische Aktivismus mitschwingt. Ne? Der ist natürlich trotzdem genauso bekloppt, aber hat halt jetzt einen unangenehmen Beigeschmack von Realitätsnähe und dementsprechend fällt es mir zumindest deutlich unangenehmer auf. Und bei Mission Adler ist es halt Eskapismus pur.
Stimme ich dir voll zu und man muss an dieser Stelle auch mal festhalten und das zählt für mich eigentlich größtenteils für alle Jackie Chan Filme und auch besonders für diesen, bei dem ist es mir wieder ganz schlagartig klar geworden, für mich ist Mission Adler quasi eine Comic-Verfilmung, die Verfilmung eines Comics, den es nie gab. Also, aber ich finde, alles, was in diesem Film passiert, was Körperästhetik, die Exzentrik, all das könnte eigentlich so auch irgendwie in einem Groschenroman stattfinden. Und es macht alles Sinn. Also Stereotype, Feindbilder oder halt Darstellung von Völkern, das ist alles nur Sinn und Zweck. Man hat sich einfach nichts dabei gedacht. Das ist einfach eine naive Herangehensweise, um wirklich Plotpunkte zu schaffen, mit denen man möglichst viele Stunts und spektakuläre Schauwerte bieten kann. Und so sehe ich das dann auch bei den anderen späteren Szenen, wo du dann auch wieder eine stereotype Darstellung hast, dass der Araber, der natürlich selbstverständlich ein Maschinengewehr im Angebot hat, zum Beispiel, obwohl er eigentlich bloß der Hotelchef ist und Schokolade anbietet.
Ah, ja.
Aber ein Maschinengewehr hat er auch im Angebot, wenn es sein muss, ne? So.
Also generell ist, glaube ich, du hast ja vorhin von ernst zu nehmen gesprochen bei diesem Film. Und da würde ich dir insofern zustimmen, dass es eine ernstzunehmende Unterhaltungsbombe ist. Als Film ernstzunehmend auch bloß im Sinne wie jetzt, sag mal, Indiana Jones.
Habe ich das Wort ernstzunehmend verwendet? Habe ich das Wort ernst?
Du hattest es, glaube ich, mal gesagt, ja.
Dann habe ich es vielleicht überhört. Also eigentlich würde ich sagen, es ist ein ziemlich guter Quatschfilm und in dem so ziemlich nichts ernst gemeint ist, also.
Ach so, nee, also ernst genommen, du hast es nicht ernst genommen, ernst nehmen gemeint im Sinne von, dass das jetzt irgendwie eine ernste Handlung hat sondern halt, dass es quasi ein echter Abenteuerfilm ist, was er schon irgendwie ist, aber er ist natürlich rein inhaltlich, befindet er sich natürlich aber Welten unterhalb von Indiana Jones Niveau. Also das ist natürlich eine idiotische Handlung, die insbesondere in den Details immer wieder dafür sorgt, alleine was für Parteien da unseren Helden hinterherstellen und sowas, das ist schon entzückend.
Wollen wir mal kurz die Story kurz anreißen? Sie passt ja eigentlich auf einen Bierdeckel, aber nur mal kurz zusammengefasst. Wir haben kurz Jackie Chan eingeführt gesehen in dem, was er tut. Er ist eben der Abenteurer. Und jetzt wurde er beauftragt von diesen, wie du sagtest schon, diesen UN-Beauftragten, ich habe den Schauspielernamen vergessen, einer der vielen Kaukasier, die in Hongkong-Filmen zugegen sind.
Nee, ist ein Jugoslawe, den er offenkundig beim Dreh des ersten Teils aufgetan hat. Er hat also auch ansonsten nur jugoslawische Rollen, serbische Rollen, keine Ahnung. Ja, ich hätte gedacht, den kenne ich irgendwie vom Gesicht her, aber laut IMDb zumindest ist das, sollte ich den nicht kennen. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, die einzige Kontinuität zum ersten Teil, dass dieser Graf aus dem ersten Teil jetzt wieder da ist. in einer etwas veränderten Rolle.
Genau, das ist die einzige Kontinuität, weil das wollte ich vorhin eingangs erwähnen, es ist eine Fortsetzung, aber eigentlich nicht wirklich, weil es ist nicht mehr als einfach ein Wiederaufgreifen derselben Idee, Jackie Chan als Indiana Jones. Und mehr ist es nicht.
Genau.
Sogar hat Jackie Chan in dem Fall sogar deutlich viel weniger Background-Story. Im ersten Teil wurde noch versucht zu zeigen, dass er früher mal ein Popsänger war und sich jetzt mit seinen Co-Starer verstritten hat. Das ist alles nicht da. Hier zählt wirklich nur die Mission und nichts. Und der Charakter von Jackie Chans Figur wird eigentlich geprägt durch das, was Jackie Chan, also den Schauspieler, ausmacht, wie er gerne sich im Film präsentiert, in den meisten. Und wie ich finde hier, ich muss sagen, hier seine Figur hat, oder der ganze Film fasst für mich eigentlich meine Faszination Jackie Chan zusammen. Also ich glaube, in wenigen Filmen habe ich ihn so gerne wie hier. Es ist für mich einfach eine Vorbildfigur. Ich wollte immer so sein wie Jackie Chan in diesem Film.
Weil er ja auch gerade am Anfang ist er ja, ich glaube, der war nie so cool wie hier.
Er war nie so cool.
Die Moves, die er macht, die Dinger, wie er sich immer, was sind das, Pastillen oder Kaugummis, die er sich da so...
Er hat immer, wenn er sein Motorrad geht, hat er immer vorsorglich irgendwelche Kaugummis an seiner Rennbrille hängen, die er immer sich sehr, sehr, sehr artistisch in den Mund wirft und dann und alles, was an Gefahr passiert, das weiß er immer sehr, sehr souverän quasi zu überwinden mit seiner Agilität, mit seiner Körperästhetik, auch mit ein bisschen Glück. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie er von A nach B kommt. Und er war auch in gewisser Weise so eine Art Vorreiter des Parcours, ne? Also David Bell gilt ja als Begründer des Parcours, aber ich wette, der hat sich sehr viel von Jackie Chan abgeguckt, um das zu machen, was er heutzutage tut.
Das denke ich sowieso. Also diese Mischung aus der Akrobatik und aus Martial Arts, die ja beim Parkour halt auch irgendwie mit dabei ist, da ist Jackie Chan, denke ich mal, als Ideengeber bestimmt
und gar nicht
weit hinten mit dabei.
Aber es ist nicht nur irgendwie die Körperlichkeit, wenn er irgendwie von A nach B springt oder es schafft, an ein Geländer hochzuspringen, indem er vorher an die Wand springt. Das sind so unfassbare gute Stunts. Es sind auch so kleine Sachen, so Einfälle, wie er zum Beispiel das Badehandtuch abreißt, nur um damit die Gegner zu verwirren, um damit dann quasi wieder so das Blatt zu wenden. Das sind alles so Gags, die ich hervorragend getimt bin, und vor allem in diesem Film Gags stehen nicht nur für sich, sondern es wird auf ihn aufgebaut. Also zum Beispiel mit diesem Handtuch-Gag, beim ersten Mal klappt er, beim zweiten Mal, er will es gar nicht machen, sondern die Frau, der das Handtuch weggezogen würde, diesmal deutet Jackie an, hey, du könntest doch wieder diesen Handtuch-Trick machen, jetzt bei der anderen, die im Handtuch dasteht, und dann klappt es diesmal nicht, weil es diesmal so erzwungen war. Und das finde ich so herrlich. Und da gibt es viele solche Stellen, wo immer wieder so ein Spruch, der gebracht wurde, aufgegriffen wird und weitergedacht wird in dem Film. Auch mit dem Kondom, wo dieser auch etwas stereotyp dargestellte marokkanische Hoteldiener erstmal Schokolade anbieten will, aber ihn dann ein Kondom anbieten will, als er die Carol Chang in diesen
Good sleep,
very good sleep, für den sicheren Schlaf. Und dann plötzlich dann prügeln die sich da in dieser Wohnung, in diesem Zimmer, und es kracht ordentlich, die scheppern auch auf dem Boden, und der Hotelbesitzer unten drunter merkt, wie es da kracht, und denkt, sie schlafen, good sleep. Und das ist für mich gut geschriebene Comedy. Also die ist abseits von blöder Line von Jackie Chan, sind das wirklich die gut geschriebenen Comedy-Aspekte, die, finde ich, auch sogar heute noch funktionieren.
Ja, also selbst die vielleicht zweifelhaften Scherze sind gut gemacht und sind mehr als nur reines Fressenziehen oder sowas. Wir wollten aber ganz kurz eigentlich auf die Hand.
Genau, ich bin es vom einen anderen gesprungen. Ja, genau, ich bin es vom einen zu anderen gesprungen, Entschuldigung. Was soll Jackie Chan machen? Er wird beauftragt, er soll das Nazi-Gold beschaffen, weil die Nazis
Er wird von diesem Grafen beauftragt, der aus Gründen im Auftrag der UN sprechen kann, Nazi-Gold aus Afrika zu bergen. Da wird dann also eine epische Geschichte erzählt von irgendwelchen Leuten, die beim Rückzug von Rommel vermutlich aus Afrika da Gold zurücklassen mussten, und der Adjutant und noch wer alle beteiligt, haben also dafür gesorgt, dass es nicht dort ankam, wo es hinkommen sollte. Aber jetzt möchte die UN gerne, dass das geborgen wird. Und wer besser wäre geeignet als Jackie Chan, um diese heikle Mission zu machen, weil der nämlich nicht zu den irgendwie beteiligten Ländern zählt, die eventuell Anrechte auf diesen Schatz erheben könnten.
Er wollte ganz inoffiziell einen Asiaten das machen lassen, damit...
Also sagen auch direkt ein Asiater. Und ein Türke hatte offenbar gerade nicht Zeit oder so, deswegen...
Naja, es gibt halt keinen türkischen Indiana Jones, von daher.
Deswegen musste halt Grabräuber Jackie Chan ran.
Der übrigens in dem Film, zumindest in der deutschen Synchro, auch genauso heißt. Das war, glaube ich, der erste Jackie Chan-Film, wo Jackie Chan im Film Jackie Chan heißt.
Ah ja, okay. Warum sich Mühe geben? Das ist natürlich, bei Jackie Chan ist es, denke ich mal, sicherlich vielleicht am nachvollziehbarsten und am sinnvollsten, weil er halt in 80% der Filme ist er halt immer Jackie Chan. Und das kann man bei anderen Darstellern wahrscheinlich so nicht machen, wenn die da völlig andere Rollen spielen. Jackie Chan spielt halt immer die Jackie Chan-Rolle und da ist er hier auch voll dabei.
Und übrigens, in der deutschen Synchro wird er übrigens gesprochen von Leon Behardt. Das ist der Sprecher von Will Smith, der Jackie hier nimmt. Du hast den Film hier schon mal auf Deutsch gesehen irgendwann mal.
Ja, damals auf VHS, aber jetzt schon seit Jahren nicht mehr. Ich habe noch irgendwo die deutsche Laser Paradise Disc rumgeistern, aber dadurch, dass sie auch qualitativ so bescheiden ist.
Das ist das Ding, also war die dann eigentlich mag ich die deutsche Synchro, aber auf Deutsch habe ich den jetzt leider nur auf DVD, aber es gibt eine schöne 2K Blu-ray von 88 Films und gut, da habe ich halt nur entweder die kantonesische Spur oder eben die englische Spur, mit der ich jetzt nicht vertraut bin, aber einigermaßen funktioniert, würde ich mal sagen.
Ja, die ist okay. Gut. Aber sie ist, also du hast eine Stereospur, die kantonesische, die schon die von mir bevorzugte ist.
Es gibt ja auch eine englische Sprachfassung, wo Jackie Chan selber sich synchronisiert hat von Miramax.
Ja, das war dann die von Miramax, ne?
Genau, aber die ist, glaube ich, irgendwie untergegangen aus Gründen, weil der Film wurde auch irgendwie krass zurechtgestutzt aus irgendwelchen Gründen. Ja. Wurde da, glaube ich, deutlich ernster gemacht, als er eigentlich jetzt gedacht war. Und ja, vielleicht ist es für den einen sogar ein Mehrwert, den kürzer zu haben mit weniger Humor. Ich denke, nee. Ja,
wenn diese Montageszene beispielsweise fehlen würde, mit diesem flotten Song, der nach Lambada klingt, untermalt, diese Montageszene, wo die halt unterwegs sind durch den Kontinent und im Flaschenpissen, um den Kühler offenbar kühl zu halten. Ja.
Und natürlich, der weiße große Typ hat natürlich auch das meiste Urin verschifft.
Ja, so sind sie, die Weißen.
Die großen Weißen.
Vorbeipisser.
Kurz nochmal zur Story, weil das könnt ihr vielleicht auch mal aufgreifen, kurz bisschen Geschichtsunterricht. Wie viel ist jetzt eigentlich dran am Thema Nazis und Gold und Afrika? Also ich habe ein bisschen recherchieren wollen, also wenn du nach Nazi-Gold suchst, gibt's nur eine kleine Mythologie, ein Gerücht, dass die Nazis mal irgendwie Gold in Polen verschifft haben, von Breslau nach Wurzibak. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Auf jeden Fall, das kam irgendwie in den letzten paar Jahren erst auf, dieses Gerücht, und da wurde ein bisschen nachrecherchiert. Es wurde bis heute kein Beweis dafür gefunden, dass tatsächlich dort es diesen Zugwaggon gab mit dem Nazi-Gold. Aber auf jeden Fall, das ist das Einzige, was es zum Thema gibt, ein Gerücht, das erst vor ein paar Jahren aufgekommen ist. Ansonsten, Nazis in Afrika oder in der Sahara gab es tatsächlich, da hatten sie ja damals im Zweiten Weltkrieg probiert, weil sie gemerkt haben, dass sie ein bisschen vielleicht eventuell gegen Sowjetunion und Großbritannien nicht bestehen können, haben sie versucht, neue Streitkräfte zu rekrutieren, indem sie versucht haben, das muslimische Volk ein bisschen abzugreifen. Und da haben sie sich eben auch nach Nordafrika gewagt, um eventuell rekrutieren zu können. Hat nicht geklappt. Gut, aber Gold haben sie wahrscheinlich dann doch nicht dort verschifft. Das sind dann zwei verschiedene Themen gewesen.
Ja, vermutlich nicht. Also das Ganze, wie das hier präsentiert wird, ist natürlich auch wenig geeignet, um es irgendwie ernst nehmen zu können.
Ja, aber insofern. Ich dachte, es hat sich schon zumindest mal angeboten, aber nachzuhaken, was es da eigentlich mit auf sich hat. Nicht viel, aber soll mir recht sein, es ist einfach ein fiktiver Comic und so funktioniert es eigentlich ganz gut.
ich glaube, die Macher, die Drehbuchautoren haben da sich auch nicht groß mit Recherche aufgehalten. Nazis, Gold. Also Gold passt ja bei Abenteuerfilmen immer irgendwie. Nazis haben wir ja schon bei Indiana Jones gut verwurstet.
Ja, ich glaube, die haben Nazis nur deswegen genommen, weil sie bei Indiana Jones schon gut funktioniert haben. Sonst hätten es auch die Kommunisten auch sein können. Wer weiß.
Ja, aber ich glaube, das wäre nicht exotisch genug gewesen.
Ja, okay. Gut, ich wollte jetzt gerade rumspinnen, aber mir fehlen jetzt zu wenig, mir fallen jetzt nicht genug Feindbilder ein, die jetzt da gepasst hätten.
Zu diesem Zeitpunkt gab es ja durchaus noch Hongkong-Filme, die straff antikommunistisch gewesen sind. Aber ich glaube, bei einem Jackie Chan-Film, Jackie Chan versucht ja schon immer, die Kontroverse zu vermeiden, die er zumindest vorhersehen kann, dass natürlich jetzt viele seiner Filme heute auch, sagen wir mal, eher in Sachen Darstellung von Frauen, von Minderheiten, von was auch immer, von
sehr guter Punkt,
Problematiken eher etwas dubios sind. Der hat das einmal dahingestellt, das war aus der damaligen Perspektive aber nicht abzusehen. Und also sprich, die sind immer schön im ruhigen Mittelfeld geschwommen. Das Aufregende war halt die Action, nicht die Handlung, die irgendwas, was Böses angesprochen hatte. Deswegen wäre also chinesische Kommunisten oder überhaupt Kommunisten vermutlich keine Gegner gewesen, die Jackie Chan, die sich da angeboten hätten.
Wäre nicht spannend genug. Aber was da kontrovers ist, zumindest für Jackie Chan-Verhältnisse, du siehst zumindest einen nackten Frauenarsch in dem Film. Du siehst eine komplette Frau nackt von hinten, nämlich die Carol Cheng, wie sie da duscht. Das ist zumindest für Jackie Chan-Verhältnisse sehr ungewohnt.
Also es gibt häufiger mal Männerärsche zu sehen in Jackie Chan-Filmen, inklusive seinem eigenen. Aber tatsächlich Frauenärsche, das ist böse, vermutlich. Aber da es hier auch im Dienste der Comedy steht, ging das vermutlich. Ich bin nicht völlig sicher, ich bilde mir aber ein, dass frühere Hongkong-Versionen diese Szene auch nicht drin hatten.
Ich wollte gerade sagen, in einigen Fassungen ist diese Szene geschnitten. Ich meine, das sind nur zwei Sekunden, wo du halt siehst, wie die Dame versucht zu duschen. Sie muss ja die ganze Zeit auf dieses Pedal treten, damit Wasser rausgepumpt wird.
Die Chinesen oder die Hongkonger haben aber eine ähnlich unflexible Altersfreigabe wie die Amerikaner, wo einfach gewisse Sachen, die dargestellt werden, gewisse Altersfreigaben ohne Diskussion nach sich ziehen. Du kannst halt eben auch in einem Hollywood-Film, wenn da für länger als einen Bruchteil eine Sekunde eine Brust zu sehen ist, eine unverhüllte, mit Nippel wohlgemerkt, dann ist das halt einfach ein R-Rated-Film. Und ein blutiger Einschuss ebenso. Insofern ist es halt einfach, denke ich mal, nachvollziehbar, dass es da geschnitten wurde. Bei uns war es aber immer dabei. Da macht sich halt gerade im Mittelteil, sagen wir mal, gibt's einiges von diesem leicht sexualisierten Humor.
Ja, durchaus. Ist mir vorhin nie aufgefallen, aber ja, auch durch den Audiokommentar wurde es nochmal explizit angesprochen. Da tatsächlich, es gibt sehr, sehr viele sexuelle Andeutungen in dem Film und nicht nur eine. Auch die Szene, wo sie dann in da verdursten im Sand und Jackie Chan dann nebenbei kurz hier seine Weste aufmacht, wo er so einen Wasserbeutel drin versteckt hat. Ja. Und die Frauen ihn dann so genüsslich umarmen dabei und es sieht aus, als ob sie gerade in Ekstase wären von außen hin. Das ist so, ich sag mal, vom Comedy-Aspekt her, ich weiß nicht, ob ich es gelungen finde oder nicht. Eigentlich ganz unlustig finde ich es nicht, auch wenn es ein bisschen forciert ist. Also zumindest wie tatsächlich die Körperlichkeiten stattfinden in dieser Szene. Es wirkt ein bisschen zu sehr forciert. Aber an sich macht die Szene Sinn, wenn man sagt, dass man jetzt genüsslich da trinken kann, weil man gerade verdurstet und dass man da ein bisschen sehr, sehr animalisch wirkt.
Das war schon relativ clever gemacht.
Ja.
Wir sollten überhaupt vielleicht mal kurz darauf eingehen, weil es aus der bisherigen Geschichtszusammenfassung sich erstmal nicht ableiten lässt. Also Jackie Chan hat über den Großteil des Filmes drei Frauen im Schlepptau. Für deren Anwesenheit es natürlich keinen wirklich vernünftigen Grund gibt.
Er wird vorgeschoben.
Da haben wir als erstes die einzige Chinesin, gespielt von Dodo Cheng oder Carol Cheng,
genau,
die im Westen, glaube ich, nicht sonderlich bekannt ist, aber tatsächlich eine der erfolgreichsten und tatsächlich auch reichsten Hongkong-Darstellerinnen ist. Der Action-Fan kennt sie vielleicht am ehesten für ihre Hauptrolle im ersten Tiger Cage.
Ja.
Genau. und ist halt meistens in komödiantischen Rollen zu sehen. Also ja, ihre erfolgreichste Rolle ist in der, ach scheiße, das habe ich ganz vergessen, da spielt sie jedenfalls eine vierteilige Reihe, wo sie eine rotchinesische oder eine festlandchinesische Polizistin spielt, die nach Hongkong kommt, um einen Fall zu lösen und sich da halt mit den Unterschied, mit den anderen Gegebenheiten anfreunden muss, weil sie hier nicht gleich losfoltern kann. Und die ist halt, würde ich mal sagen, der einzige Star neben Jackie Chan, der hier am Himmel glüht oder leuchtet. Ja. Die anderen Darsteller, dann haben wir also eine spanische Blondine, deren Namen ich vergessen habe.
Eva Cobo de Garcia.
Achso, bei der OFDB steht sie nur als Eva Cobo drin.
Eva Cobo.
Ja, genau, also
die hat nicht groß was gerissen, die hat einfach nur diesen Auftritt in Mission Adler, fertig.
Genau, also die, ach was, die hat sogar nach einem anderen Hongkong-Film mitgespielt, in Die siebte Macht. Da ist er mir gar nicht aufgefallen. Auch einem Indiana Jones-Verschnitt. Interessant, interessant. Da hat sie ja für zwei Filme ihre Nische gefunden. Die ist tatsächlich, würde ich mal sagen, die schlechtereste von den drei Frauendarstellerinnen.
Vom reinen Schauspiel her, ja. Die.
Ja. Stört aber trotzdem nicht, weil ihre Rolle so eigentlich. Ach ja, also die Carol Chang ist halt die Archäologin, die, warum man jetzt, um Nazi-Gold zu bergen, eine Archäologin braucht, sei mal dahingestellt,
oder Sahara-Expertin. Sie ist Wüstenexpertin, und wenn man in die Wüste muss, dann braucht man jemanden,
der sich auskennt. Was hältst du eigentlich, weil du da vorhin gemeint hast, recherchiert hast, was hältst du denn von der Behauptung, die im Film aufgestellt wird, dass die Sahara nur zu einem Viertel aus Sand besteht, also aus Sandoberfläche?
Ach ja, stimmt, das wurde in diesem Film tatsächlich behauptet. Dann
ist da was dran?
Das sind diese Dinge, diese Filmweisheiten, die sehr wissenschaftlich klingen, aber die du schwer zu recherchieren sind, oder ich weiß nicht. Nur ein Viertel der Sahara-Wüste besteht aus Sand. Wahrscheinlich ist alles andere Steppe oder trockener Boden. Keine Ahnung. Müsste man Experten fragen.
Es kann aber auch eine reine Falschbehauptung sein, um einfach wissenschaftlich zu klingen und das Hongkonger Publikum zu erstaunen oder so.
So, gut, sind wir zurück. Wir haben ein kleines Päuschen gemacht und ich habe derweil gegoogelt und ich wollte mal ein bisschen hier Faktencheck betreiben, was Behauptungen in dem Film angeht. Was hat es denn mit der Wüste auf sich? Was wurde im Film behauptet? 25% der Wüste seien nur von der Sahara bedeckt?
Genau, sowas in diese Richtung.
Ja, ich habe das nachgegoogelt. Erstes Suchergebnis bei T-Online. Und pass auf, das wird tatsächlich fast bestätigt. Nur 20% der Sahara sind mit Sand bedeckt. Ich lese vor, wer denkt bei dem Wort Sahara nicht auch an riesige, endlose, goldgelbe Sanddünen? Doch diese Vorstellung ist ein Klischee. Die Sandwüste in der Berbersprache, auch Erg genannt, macht nur rund 20% der Sahara aus. Woraus aber besteht denn der Rest der Wüste, die mit 9 Millionen Quadratkilometern 25 mal so groß ist wie Deutschland? Nun, zu etwa 10% besteht die Sahara aus Kieswüste, der sogenannten Serir. Den größten Teil, rund 70%, machen jedoch Stein- und Felswüste aus. Damit hat das geklärt,
aha,
oder?
Gut. Und es soll keiner sagen, aus einem Jackie Chan-Film könnte man nichts lernen.
Nee, auf keinen Fall. Und aus unserem Podcast kann man auch jetzt was lernen. Wir haben das jetzt hier. Weißt du, was für mich der nächste Faktencheck wäre? Ich habe mir tatsächlich mal überlegt, eine Liste zu machen an Filmweisheiten, die behauptet werden und die mal nachzuprüfen, weil eins, was ich auch noch nie nachgeprüft habe, ist die Behauptung in Drunk Master 2, dass man nach der Einnahme von Ginseng auf gar keinen Fall Rettich essen darf, weil sonst die Wirkung aufgehoben wäre. Das soll mir mal ein Mediziner erklären, ob dem so ist.
Das halte ich jetzt aber auch nicht für eine sonderlich kontroverse Behauptung, weil im Zweifelsfalle ist da jetzt ja offenkundig bloß die Wirkung aufgehoben. Es ist nicht so, dass dann der Magen explodiert oder so. Das wäre natürlich spektakulärer. Aber generell ist es schon, also ich habe es tatsächlich eher für Spinnerei gehalten jetzt, diese Behauptung mit dem bloß Viertel der Wüste Sand schön. Es spricht irgendwie für den Film, dass man sich die Mühe gemacht hat, das zu recherchieren. Zumal das ja noch in Vor-Wikipedia-Zeiten gewesen ist. Man musste also tatsächlich noch irgendwelche schlauen Bücher konsultieren.
Ich stelle mir vor, wie die Doro Cheng in Vorbereitung auf die Rolle ein Semester Archäologie belegt hat.
Das stelle ich mir nicht vor. So. Auf alle Fälle haben wir ja dann neben ihr die zweite von dieser schon angesprochenen Eva Kobo hieß sie, glaube ich, ja? Ja. Cabo, wie auch immer. Und die ist halt die Enkelin des Adjutanten von dem Nazi-Offizier oder von dem Wehrmachtsoffizier, der das Gold transportieren sollte. Und die Gründe, warum die jetzt hier mit dabei sind, warum die hier geduldet wird und mitgeschleppt wird, sind nicht ganz nachvollziehbar.
Die Frage stellt sogar die Figur von Doro Cheng selber. Die hat ja auch erstmal keinen Bock auf die.
Das stimmt.
Ja.
Wobei die natürlich auch so leicht zickenkriegig drauf sind. Also ja. Obwohl Doro Cheng nun keinerlei Interesse an Jackie Chan zu haben vorgibt, ist er trotzdem eifersüchtig irgendwie. Das kann man erstmal so sagen. Mhm. Auf alle Fälle ist die halt mit dabei. Die unwahrscheinlichste oder die eigentlich sinnloseste und entbehrlichste Figur ist dann die dritte Frau, eine Japanerin,
Momoko,
glaube ich, heißt
sie. Ja, komm,
Momoko, ja.
Shokuteda.
Die ist nämlich, du sagtest, es müsste man die kennen.
Ja.
Die habe ich auch mal nachgeschlagen. Die hat offenbar, war die in der Zeit TV-Darstellerin irgendwie. Also ist jetzt, die kennt man jetzt auch nichts von Großtaten oder
so. Ich glaube, die hat ein paar Synchro-Geschichten gemacht in Japan bei Animes.
Auf alle Fälle, wenn man der Namen der IMDb anklickt, ist Mission Adler so ungefähr das Prominenteste,
was ja, das da auf jeden Fall
in der Galerie erscheint. Und die ist also in der Sahara, um den Sinn des Todes zu erforschen, weil warum nicht? Na, ist ja eine sehr, alle sind immer noch dem Sinn des Lebens, aber sie ist nach dem Sinn des Todes und das ein Grund dafür, den in der Sahara zu finden. Und
die wird halt mitgenommen.
Nicht. Die Archäologin sagt aber, natürlich, ist doch völlig nachvollziehbar, in der Sahara stirbt man so schnell, also ist es doch eine prima Gegend, um den Sinn des Todes zu erforschen. Also, das ist schon, wenn man in der richtigen Stimmung ist, muss ich sagen, kann man sich über diese idiotischen Sachen durchaus gut erheitern.
Aber ich würde mal sagen, ich bin da gar nicht mal so kritisch. Ich meine, natürlich, es ist recht relativ plump, also sehr viel Story-Relevanz haben sie nicht. Die Gründe werden vorgeschoben. Die Eva, die kennt halt irgendwie den Geburtstag vom Opa und das wird ja dann später wichtig für den Zahlencode.
Und den kann man ja nicht aufschreiben vorher.
Den kann man vorher nicht aufschreiben. Ja, und ich meine, ich würde an ihrer Stelle auch mitwollen, wenn man weiß, dass da irgendwo der Opa begraben ist, dann hätte ich einfach Bock mitzukommen. So, an ihrer Stelle.
Der Opa ist natürlich aber, also die ganze Geschichte mit dem Opa ist halt 20 Jahre vor ihrer Geburt passiert oder so. Also meine emotionale Bindung zumindest wäre da eher gering, aber da ticken natürlich vielleicht.
Hey, das ist einfach eine kostenlose Möglichkeit, ein bisschen Sahara-Urlaub zu machen. Also was willst du denn?
Und der ist ja auch sehr romantisch.
Dieser
Urlaub. Also auf alle Fälle zieht dann Jackie Chan einen Teil der Zeit mit drei Frauen, einen Teil auch mit zwei. Also da, wo die meisten der Verwechslungssachen sind, gerade in dieser Karawanserei, da sind es bloß die zwei, die erstgenannten zwei Frauen.
Da bin ich jetzt ja tatsächlich ein bisschen verwirrt mit Verwechslungssachen, weil das hat auch gestern der Markus im Chat angeschrieben. Ich war verwirrt, dass er das dem Film Verwechslungsgeschichten angedichtet hat, weil ich
sehe nicht wirklich. Nein, keine Verwechslung. Das habe ich so eigentlich sehr, aber es sind so Screwball-Comedy-Elemente drin.
Also was du hast, sind tatsächlich der Klassiker, nämlich man muss sich in einer Wohnung verstecken und darf nicht entdeckt werden. Das hast du hier wieder.
Ja. Das wird aber durchaus auch relativ clever teilweise gelöst. Also zum Beispiel, wie dann die gerade. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung der Machtverhältnisse oder der Parteienverhältnisse hier in diesem schönen Spiel mal noch ansprechen, wen es also an Interessengruppen gibt. Da wäre also Jackie Chan im Auftrag der UN unterwegs, mitsamt seinem Mini-Harem. dann haben wir zwei bekloppte Araber, Muslime noch dazu.
Wo man auch nicht weiß, wer die geschickt hat, aber die sind irgendwie auch, glaube ich, auch sehr, sehr
gläubig sind unterwegs. Offenbar im Auftrag der Befreiung, der dschihadischen Befreiungsfreund, wurde so irgendwie
gesagt. Ja, die wären auch bereit gewesen, eine Selbstmordpille zu schlucken für den Wiederaufbau.
Das ist eine sehr lustige Szene, muss ich sagen. Ich habe mich aber auch gefreut, wie da der eine brutal werden möchte und der andere, nein, mach doch sowas nicht. Deswegen halten uns die Leute immer für Terroristen. Und der andere da, lässt sich davon aber nicht abhalten, die Frau mit der Waffe zu bedrohen. Man muss zugeben, die Beduinen sind von den bewaffneten Bösewichten die harmlosesten. Die sind deutlich Comic Relief, würde ich mal sagen.
Die auch.
Natürlich sind sie von Weisen gedreht, von Weisen gespielt. Na, also hier hat sich keiner die Mühe gemacht.
Wie nennt man das dann? Brown Facing? Caramel Facing?
Ja, du wolltest es doch sagen. Ich enthalte mich da in eine Begriffsprägung. Das soll alles bei dir abgeladen
werden. Ja, bitte, hat's mir jetzt an mich. So.
dann haben wir auch, das ist dann die zweite Partei, die zweite gegnerische Partei sind dann die Söldner. Ich glaube, das ist eigentlich bloß alles, die gehören alle zu der einen zentralen Bösewichtpartei. Das sind also die Söldner von dem einen alten Nazi, Adolf.
Das passt ja so
gut. Adolf.
Wie anders kann man einen Nazi sonst nennen?
Hat auch nicht mal Nachnamen, einfach nur Adolf.
Übrigens und, gespielt von, wie heißt der, Aldo Sambrell, der hauptsächlich, wenn du mal in die IMDb reinguckst, der ist tatsächlich sehr vielen Sergio Leone-Filmen in Nebenrollen tätig gewesen. Also der hat eine sehr, sehr lange Creditliste, wenn du mal reinguckst.
Okay.
Für eine Handvoll Dollar spielen wir das Lied vom Tod, für ein paar Dollar mehr, The Good and Bad and the Ugly.
Hättest du ihn denn erkannt?
Ich war überrascht tatsächlich. Also offenbar habe ich Filme mit ihm gesehen, aber er hat dann Nebenrollentätigkeiten und der ist mir jetzt damals nichts aufgefallen. Aber das nächste Mal, wenn ich The Good, The Bad and the Ugly sehe, werde ich versuchen, darauf zu achten.
Naja, ob sich das jetzt lohnt. Ja. Auf alle Fälle, der führt also eine ganze Armee von skrupellosen Söldnerpack an. Und da... In dieser Söldnerarmee, da sieht man so ein bisschen ein Who is Who der Guaylo-Fressen, die man in den 80er und frühen 90ern so im Hongkong-Kino gesehen hat. Ja. Also der Weisen, die da halt angeheuert wurden, die durch meistens sehr gute körperliche Fähigkeiten glänzten, selten durch irgendwas mehr. Und
vielleicht ein bisschen Charisma noch.
Die einen mehr, die anderen weniger. Aber mehr weniger als mehr, würde ich sagen. Und dann haben wir noch für eine Episode zumindest des Filmes, für einen Abschnitt des Filmes, eine Bande von Wüstenräubern und Mädchenhändlern oder sowas.
Die gibt's auch noch.
Die entführen nämlich unsere Mademoiselles.
Natürlich, sie natürlich hauptsächlich geschrieben wurden, um gerettet zu werden.
Gerettet zu werden, um für Comedy-Einlagen herzuhalten, dass sie jetzt Sinnvolles beitragen, das ist selbst bei der Archäologin nur in wenigen Fällen. Also die verliert ihre Kompetenz nach dem Einstieg relativ schnell.
Stimmt, sie sind eigentlich für die meiste Zeit sind sie einfach nur quasi Ballast, der mitgeschleppt wird, der öfters mal irgendwie mehr Probleme verursacht, als gelöst wird. Aber in Schlüsselmomenten dann weiß sie genau, welchen Zahlencode man verwenden muss und wie man drehen muss und solche Geschichten beim Schlüssel.
Aber auch das, dass der geheime Trick, der letztendlich dafür sorgt, dass Jackie Chan mit seinem tollen Schlüssel, den er übrigens beim berühmtesten Schlossschmied von Europa sich abholt, der offenbar in der gleichen Stadt ist, Madrid, wo er durch Zufall eh schon gerade da ist.
Jeder Schlossschmied schmückt sich mit diesem Titel.
Der wirkt aber auch so eher wie aus einem Fantasy, aus einer Fantasy-Geschichte heraus. Also das Schloss ist auch eher archaisch.
Ich glaube irgendwie, das könnte irgendwie, der könnte irgendwie der Bruder sein von dem Buchlesern Die unendliche Geschichte.
Genau, das könnte vielleicht so sein. Also eher ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also auf alle Fälle führt die Handlung nicht unbedingt straff, sondern leicht meandernd auf den Bunker zu, in dem letztendlich das Gold ist und in dem dann auch der Showdown stattfindet. Und das ist also nichts, was man sich jetzt der Handlung angucken möchte. Indiana Jones of Alfred, großes Erzählkino im Vergleich hier. Da ist ganz offensichtlich, dass natürlich die Schwerpunkte anders gesetzt werden. Und ich denke mal, das macht's zu unserer Zufriedenheit, oder?
Das macht es auf jeden Fall zu unserer Zufriedenheit, aber ich merke, da kann man dann doch schon mehr kritteln und ich weiß, viele Leute werden das dann umso mehr anmosern und vor allem dann halt doch wieder auf den Humor eventuell eindreschen, weil gewisse Szenen dann doch ein bisschen länger dauern und sehr viel drauf davon zehren, dass die Frauen sehr hilflos sind und viel kreischen und sich ungeschickt anstellen und dumm stolpern und das Machtzepter quasi wieder fahrlässig aus der Hand quasi hergeben, weil sie wieder dumm stolpern. Und Jackie Chan muss am Ende wieder alles retten, auch wenn zwischendurch ja auch die Eva Kobo sich profilieren kann, indem sie da als Stewardess, als Dienstmädchen reinkommt, um heimlich irgendwie eine Waffe unterzuschmuggeln, was da auch nicht gelungen ist.
Nein.
Es sind schon so Versuche.
Man kann ihnen einfach nicht trauen, diesen Frauen. Man kann. Das macht der Film recht deutlich, ja. Wenn es keine klaren Anweisungen gibt, dann laufen selbst ihre guten Absichten und tollen Pläne dann irgendwie ins Leere oder ins Verderben.
Aber es ist letztlich das...
Ich muss aber echt sagen, gerade im Vergleich zum Nachfolger, der ja einen Großteil der Dynamik von Mission Adler übernimmt, inklusive auch dieser Frauengruppe, die Jackie mitnimmt, dort hat mich das maßlos aufgeregt, weil das so beschissen ist, so platt. Hier würde ich mal sagen, ja, es ist also ein sehr archaisches Frauenbild, ein sehr klassisches Frauenbild, würde ich mal sagen, nämlich eben das der hilflosen Jungfrau in Nöten. Und das ist aber halt trotzdem clever und teilweise sogar raffiniert gemacht und mit Charme gemacht, sodass ich dem selbst in seinen klischeehaften Darstellungen und Späßen nicht böse sein konnte. Ich habe mich da tatsächlich gut amüsiert, auch jetzt wieder. Schimpf und Schande über mich.
Schließe ich mich nicht an, dass du darfst es gut finden. Ich finde es auch immer noch gut. Also ich sag mal so, es ist wie bei dieser stereotypen Darstellung der Urvölker. Es ist nur Mittel zum Zweck. In dem Fall geht's darum, die Frauen verbocken halt eben irgendetwas, um Jackie Chan irgendwie quasi einen zusätzlichen Stolperstein zu liefern, den er auch noch meistern muss. Der Reiz des Filmes ist zu sehen, wie Jackie Chan all diese Probleme versucht in einem Alleingang zu lösen, um noch allen zu helfen. Ja, es ist eine One-Man-Show und für mich ist es wirklich der große Spaßfaktor an dem Film, dass er so viele Probleme um sich rum hat und die alle mit Raffinesse, mit körperlicher Agilität schafft, sie zu überwinden.
Apropos stereotype Darstellung, fällt dir zu folgendem Geräusch was ein?
Nee, du meinst...
Ich wollte jetzt nicht so brünftig ins Mikrofon rühren.
Dafür hast du mich.
Genau das. Ich muss zugeben, also die Szene, vor allem wie die dann mittanzen und dann immer mehr vor den Krieger da ringsrum auftauchen. Ich muss da sehr lachen darüber. Obwohl es ist eigentlich übel gemacht, vor allem das Ganze ist auch nicht mal, das ist offenbar mit Samples aus einem Synthesizer zusammengefügt, also ganz offenbar künstlicher Natur, dieser nachempfundene Stammestanz oder was immer das sein soll. Interessanterweise ist dieses Geräusch, dieser Loop auch im Abspannsong mit verwendet.
Den haben sie als Remix reingepackt, das finde ich brillant, die Idee. Ja. Das ist genial.
Weißt du was? Jetzt hat es was zu bedeuten. Sie wollen, dass wir Freunde werden, glaube ich.
Ja?
Ja, das ist ein Ritual bei vielen afrikanischen Stämmen. Wir müssen mit ihnen zusammen tanzen. Sie erwarten es. Linkes Bein zuerst.
Und ist doch wieder eine Szene, die wieder deine These vorhin unterstreicht, dass die Doro Cheng, die Wüstenexpertin, wieder ihre Kompetenz verliert, weil sie dachte eigentlich, das ist ein Ritualtanz, mit dem man versucht, irgendwie Fremdlinge quasi für sich zu gewinnen, indem man mittanzt. Man erwartet das.
Genau.
Und am Ende hat Jackie Chan den Braten durchschaut. Nee, Moment mal, die suchen bloß damit ihre Streitkräfte.
Ja, also...
Einer der dreien übrigens ist Mars, der Stuntman. Der Haus- und Hof-Stuntman
von Jackie Chan. Ja, okay. Der sind ohnehin eine ganze Menge der üblichen, des üblichen Stunt-Personals. Der Ken Lo ist, hat auch seinen Auftritt.
Ja, das ist der mit dem blauen Schal am Ende im Windtunnel. Müsste das sein.
Ich muss gestehen, die Farbe seines Schals habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Genau, aber Ken Lo, natürlich am besten bekannt für seinen Showdown gegen Jackie Chan in Drunken Master 2 und wohl vorheriger Bodyguard von Jackie Chan. Ja,
oder sein homoerotischer Auftritt in City Hunter.
Super, ja genau, super Kicker auf alle Fälle. Und aber wollen wir dann vielleicht mal auf die Action eingehen?
Das Beste kommt,
die ja meistens gar nicht so unwichtig ist.
Das Beste kommt zum Schluss. Wir müssen zumindest noch erwähnen, was die Frauen angeht. Die werden ja teilweise auch schon ziemlich krass misshandelt in dem Film. Also die Slapstick geht auch so weit, dass auch die Frauen hier, die werden hier gut verdroschen. Also den Frauen wird in den Bauch geschlagen, in den Bauch getreten, ihnen wird wirklich ein Kinnhaken verpasst. Das sind alles Dinge, wo ich sage, man würde sich erst denken, Alter, das ist ja krass, das kannst du heute nicht bringen. Aber kann man es heutzutage nicht umso mehr bringen? Weil eigentlich sollte eine Frau genauso geschlagen werden dürfen wie ein Mann, oder nicht?
Das ist, denke ich mal, die fortschrittliche Sichtweise. Na, ich denke mal, die moderne Menschen würden ja generell für einen generellen Verzicht auf Gewalt plädieren. Ja,
also niemand soll geschlagen werden müssen.
Aber wenn Gewalt, sagen wir mal, angeraten ist, dann sollte das natürlich auch unabhängig von Geschlecht oder Gender passieren. Ja. Denke ich mal. Leute, die Frauen nicht allein aus der Tatsache heraus nicht schlagen, weil sie Frauen sind und weil sie, also die Männer, Gentlemen sind, das ist natürlich eine sexistische und chauvinistische Betrachtungsweise.
Mein Gott.
Auch wenn natürlich viele sich darüber freuen würden.
Macht das Mission Adler damit ein gewissermaßen progressiv, um Himmels Willen?
Nein. Zumal es bei Jackie Chan durchaus auch Programm ist. Also da wird regelmäßig Frauen ordentlich eingeschenkt.
Ja.
Und das ist auch...
Auch Grimassen. Also es werden richtig schön Grimassen gezogen, wenn den irgendwo hingetreten wird. Und ich musste jedes Mal drüber lachen, wenn Carol Chang da in den Bauch getreten wird und sie dann so hustet und ihren Mund zu so einer komischen Schnute formt. Ich muss bis heute drüber lachen.
Es sind lustige Szenen. Es wird ja auch nicht normalisiert, weil das sind ja ganz offensichtlich Bösewichte, die das machen. Ja. Und dementsprechend denke ich mal, kann man das jetzt auch noch angucken, ohne irgendwie schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Nee, also wie gesagt, es ist ein Comicfilm, das wird alles, keine der Szenen sind wirklich ernst, es wird alles, was passiert, geschieht mit einer Artistik, mit einer leichten, cartoonartigen Überzeichnung, die wirklich zu so einem Film, der für mich wirklich, ich wiederhole mich, wie ein echter Comicfilm wirkt, also ein handfester und
da, genau.
Was für mich alles
Sinn. Und wenn du jetzt sagst, so würde man das heute nicht mehr drehen, dann würde ich natürlich widersprechen, in China würde man das vermutlich heute schon noch so drehen oder vielleicht noch derber drehen. Irgendwo wäre bestimmt noch ein Moment gekommen, die chinesische Fahne auszupacken.
Oh ja.
Und so viel Zeit muss sein. Aber es ist natürlich nicht unbedingt mit Hollywood-Standards, mit aktuellen kompatibel. Auf der anderen Seite, das haben wir ja, glaube ich, im Podcast auch schon mehrfach angesprochen, bei welchem Film von 1990 ist das schon? Irgendwo haben die alle Szenen drinne, die dem heutigen Verständnis dessen, was angemessen ist, irgendwie widersprechen oder nicht entsprechen zumindest. Es gibt auf alle Fälle unter den Jackie Chan Filmen, die wir auch schon besprochen haben und die ihr schon besprochen habt, durchaus solche, die da sich mehr zu Schulden kommen lassen. Die Dynamik zwischen den Charakteren hier gerne. Und ich möchte es eigentlich auch nicht missen. bei diesem alten Film.
Ich mag die Dynamik auch. Also ich finde, also auch wenn die Figuren relativ flach sind und größtenteils eher Unruhe stiften oder eher Probleme schaffen. Ich sag ja schon, das ist ja der Reiz des Filmes, aber ich muss auch sagen, viele Leute würden sagen, sie finden es nervig, wie die rumkreischen und sich dumm anstellen. Das sind aber tatsächlich ähnliche Vorwürfe, die zum Beispiel Indiana Jones und dem Tempel des Todes gemacht werden. Und ich gehöre zu den wenigen Leuten, denen der Tempel des Todes am besten gefällt von allen drei Filmen. Das ist für mich wirklich mein persönliches Highlight. Und das, was für viele Leute ein Problem ist, nämlich Kate Capshaw als die Kreisch Queen, das ist für mich gerade die Stärke des Filmes. Das ist für mich irgendwie der Reiz des Filmes, diese zwei konträren Pole zu haben, nämlich den abgeklärten und alles überlebenden Indiana Jones, der irgendwie alles weiß und alles kann. Und im Gegensatz und dann das komplette Gegenteil, Kate Capshaw, die irgendwie nicht zustande bringt, komplett abhängig ist von ihrem Helden und nur rumkreischt. Da finde ich, da entsteht eine gewisse Dynamik, zumal die Frau ja in dem Film auch sich wandelt und ein bisschen über sich hinauswachsen muss und gegen Ende auch ein bisschen was leistet und helfen kann. Und so sehe ich das auch bei Mission Adler. Ich genieße diese Konstellation, dass du so drei bisschen unbeholfene Frauen hast, die so sehr abhängig sind von Jackie Chan, der das Ganze irgendwie retten muss. Ich mag diese Dynamik, diese Konstellation.
Es wäre natürlich, ich glaube, was sinnvoll wäre, was man heute vielleicht machen würde, wenn man einfach in diese Gruppe anfänglich, also die ist aufgebrochen, sind die ja doch als größere Gruppe, wo also auch mindestens mal noch 10 Typen dabei gewesen sind. Ja, genau. Und die bleiben dann irgendwann im Basislager und werden dann Opfer eines bösartigen Angriffs von Seiten der Söldner. Und wenn also jetzt, ich denke mal, diese Allüren und diese Hilflosigkeit, die hätten natürlich auch du und ich, wenn wir jetzt unverhofft da in der Wüste in diesen Umständen uns befänden, dass es halt hier drei Frauen sind, impliziert natürlich, dass es also an dem Frausein dieser Figuren liegt und nicht etwa einfach an der allgemeinen Unerfahrenheit in solchen Situationen. Ja. Die das Problem darstellt und das halt natürlich irgendwie, wenn sie zum Beispiel einen Professor mitgenommen hätten, der sich da also genauso anstellen würde.
Ja.
Und so hat es natürlich vielleicht einen kleinen Beigeschmack. Naja, ne?
Es
scheiß drauf.
Richtig, kann ich nur sagen, Amen. Und ein wichtiger Punkt, den ich dazu noch sagen wollte, eigentlich habe ich schon so viel zu denen gesagt. Ich würde sagen, vielleicht hätte es noch gut getan, also was den Film vielleicht noch besser gemacht hätte, wenn man tatsächlich vielleicht die Figuren noch ein bisschen mehr ausformuliert hätte, so dass du vielleicht noch ein paar mehr Zankereien gehabt hättest, zumal ich es ja spannend finde, dass die Japanerin, die Shoko Ikeda, im Gegensatz zu den anderen beiden eher ruhig ist und in sich gekehrt und so ein bisschen auch wieder so einen Kontrastpunkt zu den beiden anderen Damen bietet, die sich mal anziehen.
Die hat bestimmt schon abgeschlossen mit ihrem Leben, weil sie ja den Sinn des Todes erforschen möchte.
Ich weiß, es ist ein Jackie Chan Film, aber ich hätte mir vorstellen können, dass man tatsächlich den Film da an der Ebene vielleicht noch ein bisschen hätte interessanter machen können. Ist mir jetzt aber nur neu aufgefallen, weil ich dachte, was könnte man noch dazu sagen? Egal, so viel zu den Frauen. Kommen wir mal zur Action. Das vielleicht nicht unwichtigste an dem Film. Und da sage ich gleich, der Film ist,
sagen, ja.
Der Film ist nicht nur wegen den angesprochenen Punkten schon, also wegen dieser Konstellation, dass ich ihn so schätze, sondern ich finde ihn auch, der Film bietet einen der mit Abstand besten und kreativsten Stunts, die Jackie Chan jemals vollführt hat. Und der Film fasst für mich wirklich insgesamt wirklich das Schaffenswerk von Jackie Chan sehr gut zusammen. Hier hast du wirklich Fights, also Kämpfe mit mehreren Leuten, wo die Umgebung wirklich mit einbezogen wird, mit allem, was sie bietet, mit allen Hindernissen, mit allen Gegenständen. Du hast auch Stuntwork mit Autos, mit Motorrädern und du hast auch Dinge, die du nicht mal von denen du nicht mal geträumt hättest, also dieser Windkanal, das ist für mich ein sein Opus Magnum, würde ich fast sagen, an Kreativität. Also sowas hast du in keinem anderen Film vorher und nachher gesehen. Es sei denn, du nimmst mir jetzt ein Beispiel. Aber das ist für mich, allein dieses Finale ist für mich, das steht für mich so sehr für sich alleine, dass ich sage, allein deswegen muss man den Film mal gesehen haben. Nur des Finales wegen.
Weil es ja natürlich, denke ich mal, eine sehr kostspielige Angelegenheit ist. Es würde mich nicht wundern, wenn ein nicht unerheblicher Teil des Budgets in diese Szene geflossen wäre.
Das wurde ja extra, das war ja ein Set.
Weil, es war ein Set, was meinst du jetzt?
Das war ein aufgebautes Set, also es war nicht eine vorhandene Windanlage irgendwo unter der Sahara. Ach so,
nee. Aber offenbar war es ja aber ein funktionsfähiges Set. Also ich meine, es war ja groß genug, dass alleine schon die reine Existenz als Kulisse beeindruckend ist, aber offenbar ist es auch irgendwie funktionstüchtig, dass halt diese Tricks funktionieren. Letztendlich hat er sich da vom Ende von Total Recall inspirieren lassen, als die Pyramide gesprengt wird und die alle rausfliegen, beziehungsweise bevor sie da rausfliegen und sich festklammern und noch irgendwie versuchen, ihre Konflikte auszutragen.
Auf jeden Fall, aber er hat es auch noch dann weitergedacht. Er hat wirklich das Potenzial gesehen, beziehungsweise eigentlich ist ja seine Inspiration ist ja Buster Keaton. Steamboat Billy heißt, glaube ich, der Film, wo irgendwie so ein riesiger Wind weht und Buster Keaton sich irgendwie versucht, dagegen anzukämpfen und alles ihm um die Ohren fliegt. Das ist ja eigentlich seine Inspirationsquelle. Total Recall hat er nie genannt, aber natürlich von der Inszenierung her ist Total Recall dem näher.
Also ich glaube tatsächlich, dass es in dem Jackie Chan Buch, das ist mit drin stand, dass Total Recall als Inspirationsquelle genannt wurde.
Kann ich mich okay, ich möchte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber es ist naheliegend, es würde mich nicht wundern, weil es sieht schon sehr stark danach aus und vor allem sieht man, dass Jackie Chan die Idee weitergedacht hat und versucht hat, sich zu überlegen, wirklich, was kann man da eigentlich noch alles mit anstellen, und er hat wirklich sich alle aus der Kreativitätskiste wirklich alle Register gezogen
und es sag mal, Jackie Chan hat ja häufig solche Spezialitäten-Showdowns, oder so ein Gimmick-Showdowns, wo irgendwas, ja,
besonders ist.
Ein Element dabei ist, dass es nicht einfach nur ein normaler Kung-Fu-Kampf ist, ja, oder sowas.
In Polystyrene war es überall Glas, in Project A2 war es.
Das funktioniert meiner Meinung nach nicht immer gut. Also wenn wir zum Beispiel dran denken an, First Strike. Da hast du halt diesen Unterwasser-Kung-Fu-Kampf gegen Gegner und Haie. Also das fand ich einfach nur langweilig.
Ja,
das
stimmt.
Und also sprich, so ein Gimmick muss sowas nicht mehr besser machen. Und es ist auch hier natürlich eher, es ist hier immer mal der Novitäten-Ansatz, der es interessant macht. Das ist jetzt nichts, wodurch ich gerne andere klassische Jackie Chan-Film-Szenen ersetzt sehen möchte.
Das ist auch Quatsch, wenn man sagt, das müssen wir jetzt ständig in jedem Film machen. Nee, das bleibt ein Unikat. Und natürlich inhaltlich ist die Szene auch wenig sinnvoll, weil ich meine, warum muss man sich die ganze Zeit bekämpfen, während man jetzt eigentlich in dieser Halle eingesperrt ist und eigentlich sich Sorgen machen müsste, wie man rauskommt. Aber trotzdem kämpfen die in jeder freien Möglichkeit weiter, wenn der Wind nicht zu stark bläst. Ist ein bisschen Quatsch, aber er nutzt einfach die Gelegenheit, um wirklich die verrücktesten Gegebenheiten da hier darzustellen. Und da hat er wirklich überzeugt, ist auf voller Linie.
Hat ja auch mal da eigene Dynamiken und fast so wie Mini-Geschichten. Wenn also der Wind gerade bläst, alle werden drohen, weggeblasen zu werden, und man klammert sich also auch mal, man hilft sich unfreiwillig selbst.
Ja,
man hilft sich, also auch die Bösen und die Guten helfen sich unfreiwillig einander, und dann ist jedes Mal fast so das Gefühl von Verrat im Raum, wenn danach die eigentliche Kampfhandlung wieder aufgenommen wird.
Das ist das Spannende, das hast du auch vorher, wo sie auf diesen komischen Wagen da rumbalancieren und kämpfen, wo ich immer noch nicht verstanden habe, was das eigentlich für Gerätschaften sein sollen. Aber ich finde es immer spannend in solchen Campen, du sagst es schon, es wird kleine Geschichten erzählt und wie dann zwischendurch so unfreiwillige Solidaritäten entstehen. Und das verleiht den Kämpfen noch so eine gewisse Tiefe, also abseits von der Physikalität her, schafft es denen noch eine Tiefe, dass dann plötzlich die Charaktere sich zwischendurch ein bisschen mit anderen Augen sehen, weil sie merken, sie sind gerade irgendwie gleichermaßen in Gefahr, müssen sich eigentlich jetzt retten, bevor es eigentlich damit weitergehen kann, sich zu bekämpfen. Das kenne ich nur selten aus anderen Filmen so, und das finde ich eigentlich durchaus spannend.
Also, das gibt's schon häufig natürlich als richtige Plotentwicklung. Man denke da zum Beispiel an Punisher von Dolph Lundgren, wo also auch er mit den Gangstern gemeinsame Sache macht, um deren Kinder wieder zu retten. Aber dann, wenn das geklärt ist, dann kommt die alte Rivalität wieder zum Tragen. Aber hier wird es halt sehr unauffällig, sehr spielerisch eben mit eingebaut und ist auf alle Fälle sehr schön. Aber natürlich ist das letztlich diese ganze Bunker-Action, die Bunker-Action-Szenen, es sind ja mehrere, auch wenn die so fast nahtlos ineinander übergehen. Und du hast da halt mehrere Level, möchte man fast sagen. War das, was du mit Wagen meinst, diese komischen Wippen, die da so komisch
rauskommen? Ja, ja, ich habe nicht verstanden, was das für eine technische Sinnigkeit die haben.
Ob das irgendwie vielleicht das hinter dem Windkanal ist?
Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall auch zu einem von Jackie Chans krassesten Stunts geführt, wo einfach sich fast das Gesicht komplett hätte abschaben lassen oder den Kopf verloren hätte, wenn er nicht den Kopf so angezogen hätte. Das ist auch original so gedreht, keine Trickserei, hat sich wirklich so seinen Kopf so zur Seite gedreht, damit dieser fallende Balken ihm nicht so das Gesicht oder den ganzen Kopf abreißt.
Also Da dreht man als Zuschauer unwillkürlich selbst auch den Kopf so zur Seite. In der Hoffnung, der
Wahnsinn.
Also auch das ist eine Szene, die mich irgendwie ein bisschen an Total Recall erinnert hat im Finale.
Ja, mit dem Aufzug, mit genau.
Michael Ironside, wo er natürlich dann, Michael Ironside kriegt seine Hände nicht rechtzeitig aus dieser, sagen wir mal, Konfliktstelle wieder raus und werden die Arme abgerissen und dann werden sie ihm see you at the party, Richter.
See you at the party, Richter.
Glaube ich, also,
wenn wir schon bei Schwarzenegger hier sind, eine Szene, wo ich meinen möchte, wo sich wiederum James Cameron inspirieren hat lassen, ist von in der Hotelszene, wo dann die Eva Kobo dann plötzlich mit dem Gewehr schießen darf. Sie hat ja den Fach...
Für True Lies.
Ja, genau, für True Lies. Das ist ja ähnlich wie Jamie Lee Curtis mit der Uzi dann, die dann völlig keine Kontrolle über das Gewehr hat, über die Maschinenpistole, aber dann trotzdem irgendwie den Tag damit rettet.
Ja, das, also ich muss gestehen, ich war jetzt fast ein bisschen enttäuscht von der Hotelszene. Ich hatte die als großen Shootout in Erinnerung, aber letztendlich ist es vor allem... das Geballer von der, wie heißt denn eigentlich ihr Charakter? Elsa, weil natürlich wenn der eine Deutsche schon Adolf heißt, passt Elsa. Warum eigentlich nicht Ilsa? Also letztendlich kriegt sie ja von dem Karawansereibetreiber halt, der verkauft ihr im Prinzip oder überlässt ihr die Waffe, die zu seinem eigenen Ruin führen wird. Also das ist eigentlich ganz erstaunlich. Er gibt ja dieses Riesen-MG.
Ja.
Ist also nicht irgendwie, ist die Art von MG, die bei Rambo 2, war das Rambo 2, wo ist der Lohn zum Schluss so ein Ding?
Alles niederballert. Nimmt,
ja. Was also eigentlich nicht dafür gedacht ist, dass man es aus der Hand heraus ballert, sondern eigentlich aufs Stativ stellt. Und damit hat sie natürlich überhaupt keinerlei, oder über dieses Ding hat sie gar keine Kontrolle, und als sie auf den Abzug drückt, da zerlegt sie die gesamte Bude.
Herrliche Szene.
Und dann kommt natürlich nach kurzer Zeit später der Typ, der es ihr verkauft hat, drin und ist ganz entgeistert, was sie mit seinem Hotel angerichtet hat. Wenn ich mich frage, ja, was hast du denn erwartet, was jetzt hier passiert, wenn ihr dieses Ding überlässt?
Er hat wohl gedacht, dass sie präzise Salven verschießt und damit genau die...
Dafür ist ja so ein vollautomatisches MG, das gar keine Einzelschüsse abgeben kann, hervorragend geeignet.
Ja, du vergisst aber, es ist doch ein Marokkaner, die hat noch nichts anderes. Ne?
Die haben keine kleineren Kaliber.
Die haben das solche Kanonen.
So Shane's auf alle Fälle, genau. Aber auch das ist gut gemacht. Überhaupt muss ich sagen, also diese Karawanserei, dieses Hotel, wie immer man es nennen möchte. Ich mag das sehr. Das ist also so schön, es geht eben auch so schön ins Vertikale und da ist so ein Leben drinne. Und
Es ist ein wahnsinnig geiles Set. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es kann sein, dass das in Marokko war, aber die Hotelzimmer teilweise, die wurden eher in Hongkong dann gedreht. Das waren dann...
Vermutlich,
ja. Aber das kann man auch mal sagen. Die Ausstattung dieses Filmes ist enorm. Also da zeigt sich das Budget. Dieser Film ist wirklich ein Kinofilm. Der hat wirklich Schauwerte. Also, und das nicht nur die Action. Das ist wirklich, man hat hier richtig Aufwand reingesteckt in Sets. Und
alleine für die Eröffnungsszene, die also offenbar auf den Philippinen gedreht wurde. Nee, die Szene, wo das Ende des Prologs, möchte ich mal sagen. Da ist nämlich Jackie Chan beim Angeln auf irgendeinem See. Und dann
er ist ja auf seinem Auto, das quasi auch zu einem quasi Boot umfunktioniert wurde.
Genau.
Er schwimmt auf seinem Auto mitten in einem geschlossenen See, das von einer, also eine ringförmige Insel, das diesen See umschließt.
Jetzt hast du das schon mal gespoilert. Nee, es ist nämlich halt effektiver gemacht. Er sitzt da, also eigentlich, die Kamera beginnt nahe bei ihm, er auf dem Auto. Das ist eigentlich ganz lustig, dass er halt mit dem Auto im Wasser ist und das alles offenbar so gewollt ist, ne?
Ja.
Und dann fährt die Kamera zurück und es zeigt sich halt, dass es ein riesiger Binnensee ist, der offenbar in der Mitte eines erloschenen Vulkans ist, von gigantischen Ausmaßen.
Stimmt, der Vulkan und war das.
Die sind offenbar bloß für diese Szene halt in die Philippinen gereist, um die zu drehen.
War das in den Philippinen? Das weiß ich jetzt leider nicht, wo das war.
Ja.
Das hätte ich gern gewusst. Aber das Beste ist ja, ist er in seinem Auto mitten in dieser Wasserwüste und er hält ein Fax. Der hat ein Fax auf seinem scheiß Auto.
Ja. Ich glaube, da war da auch die Andre der Condor oder Jackie, also auch irgendwie sehr, man gibt sich sehr informell hier in dem Film. Dafür, dass es um solche wichtigen Sachen und das Ganze ja ein offizieller UN-Auftrag ist, wird halt trotzdem mit Begriffen wie eben, ja, Adolf und Vornamen und du bist natürlich Condor, wer wird sich jetzt schon mit richtigen Namen aufhalten?
Nee, im Deutsch und darf so. Ich vorstellen, Jackie Chan, genannt der Adler.
Ah, na klar. Genau. So ist das. Irgend so ein Vogel jedenfalls.
Was? Und man sieht wirklich keinen einzigen Vogel in dem Film. Aber jetzt, du hast vorhin erwähnt, oder wolltest du noch was sagen?
Nee, wir wollten jetzt, das war eigentlich quasi bloß mal die, wir wollten ja kurz mal drüber sprechen, wie aufwendig auch in Momenten, wo es jetzt gar nicht unbedingt notwendig war, der Film ist. Ja, also das Geld sieht man ihm schon an, auch wenn er jetzt vielleicht nicht, also sagen wir mal, in Police Story 2 hat die größeren Explosionen.
Und der hat gar keine Explosionen.
Größere Na doch, zum Schluss hier, der Bunker.
Ja, gut, stimmt, ja. Aber die ist gar nicht mal so spektakulär, würde ich sagen.
Nee. Aber ich frage mich, da rutscht doch dann eine große, da rutscht doch dann die Hälfte von so einer Düne in den offenbar zerstörten Bunker runter. Ob man da einfach gewartet hat, bis mal sowas passiert, ob es irgendwelche Archivaufnahmen sind oder ob man das irgendwie selber gemacht hat, das wäre ja verdammt
aufwendig. Nee, das wird wahrscheinlich der Sand gewesen sein, den Jackie Chan nach Hongkong geschippt hat, um den da runterprasseln zu lassen.
Also das ist aber schon in einer relativ großen Aufnahme zu sehen, dass da also auch Düne drumrum ist.
Ja, gut. Er hat ja sehr viel Sand. Ich weiß es nicht. Da gibt es leider zu wenig Material, um das nachzuforschen.
Es gibt also auf alle Fälle sehr viele Details. Ich persönlich würde sagen, das ist eigentlich schon fast unvernünftig, was ja teilweise für Sachen dabei sind, weil es dem Film nicht so viel bringt und das Studio es vielleicht lieber gesehen hätte, wenn er es ein Drittel billiger gemacht hätte und dafür auf diesen Schnickschnack verzichtet hätte und keinen original marokkanischen Sahara-Sand nach Hongkong hätte einfliegen lassen. Weil ich denke mal, das sieht man dann im Kino oder auf Film doch nicht mehr, was das jetzt für Sand ist.
Ich stell mir die Wüstenexperten vor, die da sitzt vor dem Film, Arme verschränkt. Hey, Moment mal, das ist aber kein marokkanischer Sand hier.
Das fließt viel zu schnell oder sowas. Ich stelle mir eher vor, wie die Zöllner da auf dem Flughafen in Hongkong geguckt haben, die ja gucken mussten, ob da nicht vielleicht Koks versteckt ist.
Ja.
In der Riesenladung.
Und dann stellt sich, das wäre fast verschwendet. Und dann stellt sich raus, er hat eigentlich die Kisten geschmuggelt.
Ja. Das wäre natürlich interessant auch natürlich, ja, dass man mal kurz drauf eingeht, wie der Film endet. Man entkommt ja also der Explosion des Bunkers mit Mühe und Not. Der Bunker ist mitten in der Wüste und dann steht man halt da, mehr oder weniger völlig ohne Ausrüstung. Und Lebensmittel.
Und
aber offenbar trotzdem Happy End.
Ja, eben, das hat mich immer so ein bisschen wehmütig gestimmt. Also es hat irgendwie so ein bisschen meine Freude am Film ganz am Ende so leicht getrübt, weil ich denke, eigentlich sind jetzt dem Tode geweiht. Eigentlich endet der Film damit, dass die jetzt eigentlich nicht gerettet werden und sterben in der Wüste.
Und es ist doch Jackie Chan.
Der findet immer einen Weg raus. Der
stirbt nicht so schnell. Und sie haben ja immerhin die Japanerin dabei, die den Sinn des Todes kennenlernen möchte. Vermutlich wird sie sich opfern und der Rest kann sich an ihren Blut dürsten oder den Durst stillen und an dem Rest den Hunger. Und da hat sie also im Tod Sinn ergeben oder dem Tod Sinn gegeben. Das ist doch eigentlich, wäre das noch ein schönes Ende.
Man hätte, als Fortsetzung hätte man irgendwie so einen esoterischen Selbstfindungstrip drehen können, so ein Arthouse-Film über genau dieses Ende.
Den hätte ich mir vermutlich nicht angeschaut.
Von Terrence Malick inszeniert. So.
Ja. Dann natürlich erst recht nicht. Genau, aber wir haben natürlich bei den Action-Szenen gleich, der Film beginnt ja nach dem Prolog in Madrid. Auch wenn immer wieder so Szenen dabei sind, wo zum Beispiel die Beschriftung der Läden irgendwie nicht spanisch ist, die mich irgendwie etwas rausgeholt haben und ich mich mal gefragt habe, ja, wo ist denn das jetzt gedreht und wo soll es denn spielen? Aber offenbar Madrid. Und da kommt dann also gleich auch zu den ersten Action-Szenen, die halt meiner Meinung nach, das ist das klassische Jackie Chan-Repertoire aus Ausweichen und die Umgebung mit einbauen. Gerade sein Auto wird da häufig mit in die Choreografie eingebunden. Mhm. Aber irgendwie, ich glaube, es liegt doch mit daran, dass er halt hier so den coolen Charakter spielt. gerade am Anfang, ich finde, es wirkt präziser als in vielen anderen Jackie Chan Filmen. Es wirkt so auf ein Punktchen geschnitten auch. Also
es wirkte routiniert und wirklich perfektioniert.
Ja, perfektioniert würde ich eher sagen. Routiniert sind die alle mindestens, die Jackie Chan Filme. Aber es ist halt schon irgendwie noch mit dem gewissen Punkt Präzision und Schmackes, der es in meinen Augen etwas über ähnliche Szenen vielleicht aus Police Story 2 am Anfang hinaushebt. Und dann führt es ja auch relativ schnell zur großen Verfolgungsjagd, die vielleicht die spektakulärste Verfolgungsjagd in einem Jackie Chan Film ist.
Durchaus.
In einem Hongkong Jackie Chan Film.
Hier muss man erstmal sagen, das ist auch schön, wie in dem Film auch visuelle klare Grenzen geschaffen werden. Du hast in fast jedem Hongkong Martial Arts Film, auch unabhängig von Jackie Chan, da wird immer darauf Wert gelegt, dass irgendwie Protagonisten, Antagonisten visuell gut voneinander unterscheidbar sind. Also bei Lucky Stars, diesen bunt gekleideten
Zufall gerade. Hast du dir bei YouTube gerade dieses Video?
Oh ja.
Da wurde es also, genannt. Wo gerade da wird das Hongkong-Kino der 80er Jahre etwas gewürdigt und seine Spezialitäten, da wurde nämlich speziell darauf eingegangen.
Nimmst du es mir verwett? Ich hab den jetzt aufgenommen, aber ich habe das dann quasi auch dann wiedererkannt bei Mission Adler, bei der Verfolgungsszene. Du hast jetzt ja keine Kampfszene, aber auch da ist dann mir plötzlich aufgefallen, die Autos sind alle komplett schwarz, damit du sie wirklich als die Bösewichte, ausfindig machen kannst.
Und ja. Also da wird halt auch Übersichtlichkeit bevorzugt vor Plausibilität, weil ich denke mal, die Macher gehen genauso wie wir davon aus, dass Plausibilität jetzt nicht das Argument ist, das die Leute zu Jackie Chan Filmen zieht. Und warum nicht dann einfach die Autos gut unterscheidbar machen in die Bösewichter
Autos. Die bösen schwarzen Autos.
Und das gute Autos.
Und natürlich, interessant. Alle da drin haben auch schwarze Sonnenbrillen auf.
Natürlich.
Sowieso.
Interessant fand ich, das ist ja auch so eine Multi-Ebenen-Verfolgungsjagd, wo also die Fahrzeuge auch mal gewechselt werden und sowas, dass da also durchaus auch jede Menge typische Jackie Chan-Elemente, also akrobatische Elemente und sowas mit eingebaut werden.
Die aber tatsächlich, du meinst in der Lagerhalle, wo er hängt und dann ein Auto kommt geflogen und der quasi aus der hängenden Position schwingt er sich nach oben.
Genau, also, damit er über das Auto drüber sich hechtet.
Was laut Audiokommentar nicht einmal Jackie Chan selbst war, sondern Stuntman, der das machen durfte. Insane.
Ich könnte mir auch vorstellen, bei der Szene, die danach folgt, wo er sich an diesen Frachtsack, der da an einem Kran hängt, also dass sein Motorrad fliegt da quasi vorbei und er selber hechtet von dem fliegenden Motorrad an diesen Frachtsack.
Ey, einer der geilsten Stunts, die es gibt.
Oder dieses Frachtnetz. Und das fanden offenbar auch der Regisseur so cool, dass er es gleich fünfmal hintereinander
dreimal jetzt
nochmal wiederholt in unterschiedlichen Perspektiven und Zeitlupen und so. Sieht cool aus.
Das macht Jackie Chan ständig. Also, hat er bei dem Police Story mit dem Kronleuchter gemacht. Hat er bei Projekt A mit dem Sturz gemacht. Also das macht er gerne.
Gerade solche Szenen, die natürlich komplex sind, die sich also auch nicht einfach so problemlos wiederholen lassen. Da sind wahrscheinlich alle auch sehr froh drüber, das geschafft zu haben, und da wird das dann entsprechend gewürdigt. Und es ist ja auch cool. Also es ist auch was ich jetzt als Zuschauer nicht als Poserei betrachte. Also ich meine, es gibt zum Beispiel jede Menge Martial Arts Filme, wo halt gefühlt jeder zweite Kick mit solchen Wiederholungen nochmal verstärkt werden soll, wo ich dann dachte, ach ja, nun weiß ich es aber auch, dass er da hinkicken könnte. Das muss ich jetzt nicht jedes Mal eine Wiederholung von sehen. Hier hat's das schon verdient, es bringt dem Film was, es ist cool. Und es zeigt auch schon mal, ich meine, das ist ja ohnehin ein Film, der also schon nach Miracles und sowas gedreht wurde, wo sich also Jackie Chan vom klassischen Rezept des Jackie Chan Films nicht verabschiedet hat, aber es zumindest ausgebaut hat.
Er hat sich ausgebrochen, ist er.
Mission Adler baut das jetzt noch mehr aus. Also noch größer, noch Hollywood-mäßiger, aber gleichzeitig auch Hollywood mit seinen eigenen Waffen schlagen und Sachen machen, die in Hollywood eben nicht machen würden.
Unter anderem etwas, was ich sehr schätze, ich habe es im Police Story Cast schon genannt und hier ist es mir auch wieder aufgefallen. Du hast schon das Stichwort genannt, Videospiele, und ich finde auch, Jackie Chan schafft es in vielen Szenen, wirklich, er er zeigt sich ihm aus der Totalen, wie auch wirklich durch einen Gang rennt, ein Hindernis überwindet, nochmal wo drüber springt, einen Gegner verhaut und dann weiterspringt und weiterläuft und die Kamera verfolgt ihn dabei. Das hat wie was von einem Action-Jump'n'Run, wo er von links nach rechts läuft. Also es wird immer wieder eine gewisse Videospielästhetik bedient und ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ich weiß es so sehr zu schätzen, weil es mir so sehr in vielen anderen Actionfilmen fehlt, diese Übersicht. Und ich sag's mal ganz ehrlich, was Kameraarbeit angeht, ist für mich Jackie Chan einer der besten, wenn nicht der beste Filmemacher, weil bei den Action-Szenen wirklich die Übersicht wahrt und dir wirklich alles zeigt, du siehst, was passiert und fühlst dich nie irgendwie eines Manövers beraubt und dabei schafft es sogar noch wirklich eine Videospiel- oder Comic-Ästhetik mit einzufangen und ich genieße das einfach nur.
Also tatsächlich das mit der Comic- und Videospielästhetik ist, denke ich mal, eher Zufall. Ich würde argumentieren, ist es eher im Zweifelsfall andersrum, dass sich die Videospiele und Comics von solchen Filmen eben beeinflussen ließen. Weil gerade zu diesem Zeitpunkt waren also 8-Bit-Spiele noch das angesagt. Da gab es jetzt im Allgemeinen nichts mit stylisch oder Hindernisse.
16-Bit war, gab's schon.
Ja, aber gerade so. Es war noch nicht irgendwie durchgesetzt oder so. Und es ist schon ein großer Unterschied in der Inszenierung zwischen diesem Film und Police Story, obwohl es jetzt für beide Filme Jackie Chan als Regisseur verantwortlich ist.
Er hat dazugelernt.
Das hier ist schon ein viel modernerer Film von der Inszenierung. Du hast deutlich mehr Schnitte in den Kampfszenen auch. Es sind trotzdem relativ lange Takes. Du hast relativ coole Kamerawinkel, also gerade in den Kämpfen in dem Hotel oder in der Karawanserei. Ich möchte nur das Wort Karawanserei hier gebrauchen, weil es das Lokalkolorit gleich mit transportiert, dass es da eben in Marokko ist. Ne? Da hast du immer mal da ist die Kamera so auf Gürtelhöhe leicht nach oben gerichtet und du hast da halt auch eine recht originelle Perspektive, gerade auch Fokus auf die Armarbeit oder auf die Handarbeit legt, die sonst gerne mal vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird zugunsten der flashigeren Moves, Kicks und so. Mhm. Also das ist schon ziemlich cool und ist ja auch einer der Top-Kameraleute von Hongkong hier am Ball, Arthur Wong. Und das sieht schon alles. Das sieht originell aus, es sieht auch fett aus. Also, das ist halt, denke ich mal, Hongkong-Kino at its best.
Auf jeden
Fall. Ohne die häufig vorhandene Ranzigkeit
von kleineren tatsächlich, Produktionen. Ranzig ist er wirklich nicht. Das ist wirklich ein sehr hochwertiges Filmprodukt mit seinen Schauwerten, der aber eben, glaube ich, am Ende doch storytechnisch Schwächen hat. Und wir müssen noch mal drauf kommen, weil wir wissen ja, ich habe...
Welcher Jackie Chan-Film hat das denn nicht? Welcher Jackie Chan-Film, würdest du denn sagen, außer Crime Story, gibt's doch keinen Film, den ich mir jetzt angucken würde, wenn es nicht die Action-Szenen gäbe?
Naja, Miracles ist zumindest ein Film, der sich damit brüstet, mehr Handlung zu bieten als andere Jackie Chan-Filme.
Ja, so toll ist das. Also ist das ja nun komplett von den Frank Capra-Klassikern, Lady for a Night oder so.
Lady for a Day.
For a Day, okay. geklaut und nach einem anderen, das sind zwei Capra-Klassiker. Und auch weil der halt sehr lang ist und alles ein bisschen gemächlich vorangeht. Aber
kein Film schafft es, so eine Hollywood-Ästhetik zu wahren wie eben dieser Miracles. Das war, glaube ich, der Hauptambition von Jackie Chan war es gewesen, irgendwie etwas fertig zu bringen, was aussieht wie ein klassischer Hollywood-Film.
Trotzdem habe ich jeder Action-Szene entgegengefiebert.
Ja, und da dauert's lange.
Auf dass das behäbige Treiben mal unterbrochen wird von etwas Aufregenderem. Dieses Problem hat man hier nicht. Hier hast du halt die coolen Hollywood-mäßigen Schauwerte und die sehr regelmäßige Hongkong-Action, Jackie Chan-Action, der auf der Höhe seines Schaffens ist, würde ich mal sagen.
Auf der Höhe seines Größenwahns.
Das auch. Also ich meine, es ist kein Film, also richtige Martial-Arts-Fans kommen ja nicht so auf ihre Kosten. Es gibt keine langen Zweikämpfe, die jetzt mit coolen Techniken oder sowas. Oh. Also im Endkampf, wo das vielleicht noch am ehesten der Fall wird, hast du halt dieses Windkanal-Gimmick, was da ein bisschen dazwischen grätscht oder so. Es sieht cool aus. Es ist ein, ich würde mal sagen, es ist einer der Jackie Chan Filme, die am massenkompatibelsten ist.
Ja, möchte ich eigentlich auch immer gerne sagen, aber mir ist dann doch aufgefallen, dass vereinzelt, ob OFDB oder sonst wo, wird man doch wieder einzelne Stimmen finden, die den Film dann ein bisschen niedriger bewerten und dann natürlich auf den Humor eindreschen. Und jetzt würde ich dich mal fragen, jetzt, ich kenne jetzt ja mittlerweile auch die Sensibilitäten vom Dominik, und jetzt würde ich mal schauen, wo würden wir jetzt dann Mission Adler einreihen auf einer Skala, auf einer 10er-Skala zwischen Crime Story und City Hunter?
Nein, Fantasy Mission Force.
Fantasy Mission Force.
Ist doch ganz oben.
Ist das für dich die 10?
Dagegen wirkt er selbst City Hunter vernünftig.
Oh, ja. Ich glaube, das ist vor allem die Synchro, die das nochmal unvernünftiger macht. Und immer schön die Socken wechseln, Freunde.
Die ist bei beiden Filmen natürlich mit Ausschlag, oder sagen wir mal, durchaus nicht ganz unschuldig am Spaßgehalt des Filmes. Aber tatsächlich, gut, ich würde sagen, bei Fantasy Mission Force, der kein echter Jackie Chan Film ist, da ist halt auch der Humor nicht typisch Jackie Chan
mäßig. Ja, aber der Film ist auch wirklich Trash. Also da kann man, glaube ich, wirklich unter Trash abstempeln. Während City Hunter für mich eigentlich noch kein Trash ist. Oder?
Ich würde sagen, Fantasy Mission Force ist absichtlicher Trash.
Okay.
der weiß schon, dass er völlig irre und übergeschnappt ist. Ich mag ihn trotzdem gerne, zumal er jetzt auch gar nicht so billig aussieht.
Und City Hunter weiß nicht, dass er irre ist?
Der ist auch irre. Irre hat ja nicht zwangsläufig was mit Trash zu tun, würde ich mal sagen.
Ey, es gibt so viele Definitionen für Trash, also ich...
Ja, jeder sieht das ein bisschen anders, deswegen muss man das dann immer noch mal präzisieren, was genau man eigentlich damit meint. Ich denke mal, wir können uns darauf einigen, dass auf alle Fälle Mission Adler kein Trash ist. Auf der Albernheitsskala, die du jetzt, glaube ich, angesprochen hast,
würde ich ihn
5.
Tatsächlich, also ich hätte es so gedacht, eine 5 wäre bei mir der Police Story und Mission Adler sehe ich dann mehr bei einer 7, wenn nicht vielleicht sogar 8. Ist dann tatsächlich doch mal ein bisschen ulkiger. Also du hast zumindest, Police Story ist ja zumindest in den letzten 30 Minuten ein seriöser Cop-Thriller. Also da ist kein Humor mehr. Dieser Film, auch im Finale, war der immer noch Slapstick. Du hast immer noch, also wirklich, also das Finale von Police Story kann ich als ernste Auseinandersetzung noch begreifen. Das ist dann sehr unlustig eigentlich. Aber bei Mission Adler, das ist einfach nur ein reiner Partyspaß.
Ganze. Stimmt. Ein bisschen vor allem, weil es halt, das ist ein Punkt, der ist geschmacksabhängig, wo ich aber auch, sag mal, mir es vielleicht lieber anders gewünscht hätte. Bei zumindest zwei der großen Kämpfe hast du total die Mickey-Maus-Musik unten drunter. Ja, so eine fröhlich vor sich hin dudelnde Musik, die halt eher an Cartoon, an Tom und Jerry oder sowas erinnert.
Ja, das ist auch manchmal ein bisschen problematisch.
Das hätte ich mir dann doch vielleicht etwas dramatischer gewünscht, weil halt die gesamte visuelle Inszenierung sagt schon, hey, fetter Finalkampf, cooles Zeus, ja. Die Musik dazu klingt gar nicht cool. Aber ich glaube, mir ist der Humor hier nicht irgendwie negativ aufgefallen, weil er ganz offensichtlich organischer Teil des Ganzen ist. Wir müssen erstmal davon ausgehen, die modernen Abenteuerfilme, also sprich die seit Indiana Jones und die ja auch fast alle von Indiana Jones beeinflusst sind, also sei es jetzt die Jagd auf dem, was war's, Romancing the Stone, irgendwas mit grünen Smaragden.
Die Jagd nach dem Juwel von Nil.
Ja, der Vorgänger davon.
Den hatte ich als Filmquiz hier. Die Jagd nach dem grünen Diamanten.
Ah ja, gut, dann der, genau. Natürlich auch die Mumie, die Quatermain-Filme, Firewalker sind ja im Prinzip alles Actionkomödien. Mhm. Deswegen hat es mich jetzt bei Jackie Chan auch nicht gewundert, dass es das natürlich auch eine Actionkomödie ist und dass die natürlich im Zweifelsfall noch ein bisschen mehr Komödie ist als die anderen Filme. Es passt meiner Meinung nach eigentlich gut zusammen alles, deswegen, also es war ja teilweise die Kritik bei Police Story 2 und 1, dass es eigentlich ernste Filme sind, wo dann die Humorszenen fast ein bisschen wie Fremdkörper wirken.
Ja.
Hier passt das eigentlich ganz gut zusammen. Du hast dann dafür ein paar kleine durchaus Hongkong-typische Gewalteinschübe, wie zum Beispiel eben dieser Überfall auf das Basiscamp, wo alle abgeschlachtet werden. Und da denkt man sich schon, musste das denn jetzt ja, sein?
Das
so, rückt doch vielleicht die Stimmung ein bisschen.
Ja, aber sehr sogar. Es ist plötzlich so eklig unschön wird es dann plötzlich in dem Film, nur dass er danach wieder einfach die feuchtfröhliche Nummer weiterspielt. Aber das ist so eine Krankheit, die viele Hongkong-Filme haben. Die können es irgendwie nicht anders.
In meiner großen Hongkong-Zeit war das einer der Elemente, die ich besonders cool fand. Weil da habe ich auch gerne mal arglosen Leuten, habe ich Hongkong-Filme gezeigt. Mit solchen Momenten drin habe ich dann an ihrem Schock erfreut, ja, wenn die Gesichtszüge so ein bisschen entgleisten, wenn plötzlich so eine übelste Gewaltszene in einer spaßigen Komödie kam. Gerade so bei den Stephen Chow-Filmen ist das regelmäßig Programm.
Ja.
Und also auch Shaolin Soccer hat ja solche Momente. Und inzwischen mag ich es auch gerne ein bisschen wohltemperierter, dass das alles so, dass das ja, ein bisschen ja. tonal zusammenpasst. Es gibt da auf alle Fälle Jackie Chan Filme, die da deutlich unstimmiger sind. Das passt eigentlich
auf jeden Fall
gut.
Deswegen ist es für mich auch
kein Wunder, dass das einer von den Filmen ist, die nach dem Erfolg von Rumble in the Bronx nochmal in den USA in die Kinos gebracht wurden.
Mit einem richtig ätzend hässlichen Cover. Also das regt mich immer auf, wenn man ein Cover von einem Film hernimmt, wo dann Jackie Chan einfach mal irgendwie 10 Jahre älter als in dem Film ist und irgendwie komplett schwarze Klamotten trägt mit Gürtel, mit einem Outfit, ja. das er niemals in dem Film getragen hat, und im Hintergrund siehst du irgendwelche Frauen mit kurzen, mit Hotpants und mit Knarren in der Hand, Frauen, die in dem Film nicht stattgefunden haben, mit Posen, die in dem Film keinen Sinn machen. Also,
Das ist aber gerade typisch für Miramax oder Dimension oder jedenfalls diese Bude, Harvey Weinsteins alte Bude, ja. Falls du zum Beispiel mal das US-Cover von Infernal Affairs gesehen hast, nee. Da hast du auch das Gefühl, du kriegst hier eine laszive Actionbombe, dass irgendeine leicht bekleidete Frau ganz groß vorne drauf, keine Ahnung, woher die stammt, ja. jedenfalls nicht aus Infernal Affairs. Also, das ist schon recht typisch. Aber wie gesagt, den haben sie nochmal ins Kino gebracht und da hat er sich, glaube ich, sogar ganz wacker geschlagen. Ja. Und es ist nachvollziehbar, der Film ist deutlich sichtbar fürs Kino gemacht.
Der würde, glaube ich, auch heutzutage noch funktionieren, wenn du mal wieder so ein Re-Release machen würdest. Also würde ich mir wünschen.
Das schon.
Ja. Übrigens, Miramax hat, glaube ich, auch diesen Jet Li-Film Contract Killer, hat ihn auch verwestlicht und hat plötzlich da Hip-Hop-Musik reingepackt und komisch geschnitten.
Nee, der ist, glaube ich, von Sony. Sony, okay. Aber sie haben mit Black Mask, die haben unterschiedliche Labels, haben sich die ganzen ollen Filme gekrallt. Und gerade bei Jet Li, dadurch, dass er ja im Westen, insbesondere mit Romeo Must Die, sich seinen Namen gemacht hat, haben sie natürlich all diese Filme dann noch nachträglich mit irgendwelchen Hip-Hop-Tracks auf der Tonspur verunstaltet bei Black Mask, ja, und so. Ich glaube auch hier der High Risk, alias Total Risk. Mhm. Es ist natürlich furchtbar, deswegen sind die DVDs nie brauchbar gewesen. Zum einen waren sie meistens geschnitten, auch der Mission Adler ist in der alten US-Version geschnitten. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine neue Veröffentlichung haben. Meistens wird doch die von uns beide besessene Blu-ray als das Master Dinge gesehen,
es
oder?
Es gibt auch eine deutsche Blu-ray. Aber die habe ich.
Ach so.
Ja, aber die habe ich nicht ergattert. Also die ganze Blu-rays kam zu einem Zeitpunkt raus, als ich die Filme schon alle auf DVD hatte und ein bisschen Jackie Chan aus den Augen verloren habe, mich für andere Filme interessiert habe.
Und ich habe dann die deutsche Blu-ray von Splendid, die ist aber noch auf so einem alten, hochskalierten SD-Master. Ja. Also das ist nicht vergleichbar mit dem tollen Bild der UK
Blu-ray. Es gab so eine schöne Golden Edition Box, wo alle Jackie Chan-Filme aus den 80ern, also alle wichtigen, wirklich mal limitiert veröffentlicht wurden. Leider kam das raus, als ich überhaupt nicht davon Wind bekommen habe. Und jetzt sind die einfach nicht mehr zu kriegen, die Dinge. Wäre eine schöne Gelegenheit gewesen, die Sammlung aufzuveredeln.
Wollte ich mir eigentlich auch holen. Ich habe halt gezögert, weil halt viele der Fassungen suboptimal sind. Aber es sind eben ein paar gute Sachen drauf. Twin Dragons zum Beispiel ist da auch mal dabei. Der war da, glaube ich, sogar erst veröffentlicht in dieser Kollektion. Aber nochmal zurück zur Mission Adler. Ein Punkt, der mir nicht gut gefällt. Ich hatte es schon mal angedeutet. Oder der mir nicht so gut gefällt oder der nicht so wertig wirkt wie der Rest des Films, ist der Soundtrack.
Ja, stimmt. Fast, also die Doodle-Musik, die Mickey Mouse-Musik hast du erwähnt. Ich habe sie mal so hingenommen. Ich hätte mir auch was Besseres gewünscht, aber sie hat den Film, der zwar schon recht albern ist, aber den noch unnötig albernerer gemacht. Also da hätte ich mir dann vielleicht doch ein bisschen einen wertigeren Score gewünscht, wobei ich ja die Theme des Filmes durchaus gelungen finde, diese ja fast schon generische Abenteuermusik, aber die doch.
Du meinst dü 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 dü.
Also ich finde die okay, die macht Spaß. Die wirkt sehr generisch, aber ich finde die tut ihren Zweck. Aber
sie wird in der Eröffnungs-Action-Szene oder in dieser Eröffnungsszene da in dem bei den Eingeborenen, ja, wird die etwas überstrapaziert. Ja. Deswegen bei unserer letzten Unterhaltung, als wir uns über Delta Force Soundtrack und sowas unterhalten hatten, hatte ich ja diesen hier auch mit aufgeführt im Zusammenhang mit sich ständig wiederholenden Doodle-Themen.
Ja, aber es wird nicht mal ansatzweise so.
Das musste ich jetzt korrigieren, weil es dann ab Madrid ist das Thema kaum noch zu hören.
Zumal ich sagen muss, dass ich Jackie Chans persönlichen Soundtrack-Beitrag, dass den Song sehr gelungen finde. Also auf der deutschen DVD.
Welchen? Den Lambada-Song?
Nee, der andere.
Den Lambada oder den Abspann-Song?
Der Abspann-Song, genau. Den finde ich großartig. Das ist wirklich, das ist schon Handy-Klingelton-Charakter hat das Ganze.
Das siehst du als was Positives?
Wird dir vielleicht nicht gerecht, die Bezeichnung, aber ich mag den Sound tatsächlich sehr, sehr gerne. Also den höre ich sehr gerne. Den möchte ich fast meinem Sohn immer zum Einschlafen vorsingen. Oder vorsummen. Dü, 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 dü.
Ich mag tatsächlich eher den Song relativ am Anfang, wenn die halt nach Marokko fahren, der halt so total, er klingt wie Lambada am Anfang. Wenn dann der Gesang einfängt, klingt es dann doch etwas anders, aber der ist schon wirklich unverschämt gut gelaunt, man möchte fast sagen
optimistisch,
kindisch. Ja, Optimismus ist ja okay, das Indiana Jones Thema ist auch optimistisch, das hier ist schon eher sträflich unbekümmert, möchte man sagen, als wenn sie nicht dran denken können, dass es auch ganz schön schief gehen könnte.
Ja, aber irgendwie dieser Song verspielt für mich so ein, das hat für mich auch ein bisschen so Ballermann-Charakter, keine Ahnung.
Ja, durchaus. Ich mag den auch eher losgelöst von dem Film, als dass ich ihn jetzt als Bestandteil des Filmes wertschätze.
In der deutschen Fassung, der Ende der Film, also die Credits werden eingeleitet wieder mit dieser Abenteuer-Theme, was ich tatsächlich nervig fand. Ich habe dann tatsächlich immer bei der DVD, wenn der Film zu Ende war, habe ich auf die englische Tonspur geschaltet, weil dann nämlich irgendwie dieser schöne, eigentlich der Jackie Chan Song kommt, den ich schon vorgesummt habe, wo auch das mit reingearbeitet wurde.
Ich hoffe, das kannst du bei der Postproduktion mal noch mit einfügen, dieses schöne Thema.
Ja, na, natürlich. Das ist immer so eine Sache mit der Rechtelage. Ich muss immer gucken, weil die Soundtrack-CD ist dazu nie offiziell erschienen. Ich müsste wahrscheinlich Jackie Chan persönlich anfragen, ob ich das verwenden darf. Ich hätte vielleicht noch erwähnt, das Ende ist ja, wie gesagt, schon sehr pessimistisch. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wirklich so der Film genauso enden würde. Das hätte gepasst, wenn er genauso enden würde wie die Feuerwalze. Am Ende sind sie auf einer schönen Insel, haben ihr Geld, ihre Kohle, ihren Prunk, ihren Reichtum und sagen wie Chuck Norris, ab von jetzt an ist das Leben ein schöner, strahlender Weihnachtsbaum. So hätte ich mir den Film gewünscht am Ende.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das total als optimistisches Ende gesehen. Ich bin felsenfest überzeugt, dass die da rausfinden werden, mit welchen Mitteln auch immer. Das ist einfach, das ist gar keine Frage. Ja. Vermutlich hat Jackie Chan auch irgendwo weitere Wasservorräte gebunkert.
Alle, aber in den Schuhen.
Genau.
Der Schweiß, der wird rausgedrückt.
Es ist, also man muss sich ja tatsächlich schon Gedanken machen, damit man das negativ empfindet. Ansonsten, guck mal, da fängt auch schon der Abspann an.
Ich habe auch eine Kritik gelesen, wo jemand meinte, reicht es nicht, würde es nicht ausreichen, bei dem Film einfach nur sich die Action-Szenen anzugucken und den Rest nicht. Das können mir vielen anderen Jackie Chan-Filmen vorwerfen, aber ich finde, der ist wirklich, in jeder Szene ist was los. Ich finde, der Humor funktioniert hier größtenteils sehr gut. Wie gesagt, es gibt Gags, die aufeinander aufbauen und wirklich durchdacht sind, auf Langzeit auch und nicht nur für den Moment. Und
er hat kaum Durchhänger.
Es gibt so viele Stunt-Szenen, die Handlung wird eigentlich straff erzählt, so dass ich sagen würde, also es ist ein rundum gelungener Film. Es gibt noch diese längere Extended-Fassung, die geht knapp 117 Minuten. Die ist entbehrlich, also die gibt keine neuen Einblicke. Sie hat einfach nur ein bisschen mehr Fleisch an einigen Szenen dran, wo du einfach eine Einstellung einfach etwas länger gehen, du noch eine extra Dialogszene siehst, aber nicht wirklich.
Bisher hat es noch den wenigsten Jackie Chan-Filmen wirklich was gebracht. Wir hatten es ja vorhin schon einmal gesagt. Ne? Also die in der Kürze liegt die Würze und zu kurz ist jetzt auch der Mission Adler in seiner Kinofassung nicht. Das ist, denke ich mal, das Positive oder das, wo er sich auch abhebt von anderen Jackie Chan-Filmen, dass der halt wirklich einen guten Flow hat, eine gute Dramaturgie.
Das wusste ich immer zu schätzen und deswegen habe ich auch immer gern als den mit Abstand besten genannt oder der irgendwie sein Schaffen am besten repräsentiert, weil hier wirklich alle seine Elemente zum Tragen kommen und dann wirklich sehr präzise ausgearbeitet und es gibt kaum Durchhänger und wie gesagt, die Figur an sich, die Hauptfigur, die schafft es mich immer wieder zu faszinieren mit der agilen Überlegenheit, die sie an den Tag legt. Also ich bin einfach nur ein Fan von diesem Film und er ist jedes Mal ein großer Genuss. Und ich kann jeden, der auch nicht Jackie Chan-Fan ist, dem ans Herz legen, wenn man zumindest große Spektakel einfach, schöne Action-Spektakel sich ansieht, dann ist das der Film einfach Pflicht.
Oder wer Abenteuerfilme vor exotischer Kulisse schätzt, da gibt's ja jetzt gerade aus den 80ern auch nicht so viel. Besser als die schon angesprochenen Canon-Produktionen ist er allemal.
Das sowieso.
Ich würde sogar sagen.
Und ich finde, was Action angeht, braucht er sich auch nicht für Indiana Jones verstecken. Eigentlich hat er so viel Kreativität und eigene Ideen drin, dass das auf einer Ebene ist. Nicht schreiberisch, auf der Ebene nicht, aber trotzdem wirklich eine, vielleicht die mit Abstand beste Alternative zu Indiana Jones.
Da ist halt auch zu anders. Da ist einfach Indiana Jones doch das herausragendere Gesamtwerk. Wenn es ein Jackie Chan da halt, der ist halt, sag mal, eher als Film, der ist nett und so. Herausragend ist er in Action-Szenen, das ist ganz klar. Ne? Und die sind ja aber auch eine ganz spezielle Form von Action-Szenen. Das ist ja was, woran sich Indiana Jones gar nicht gewagt hat oder gar nicht wagen wollte. Ja. Dafür hast du halt hier, das ist halt eine Sache, ich mag natürlich bei diesen Indiana Jones-artigen Abenteuerfilmen halt auch ein bisschen das Mystische, das Geheimnisvolle. Und im Zweifelsfall sind mir natürlich irgendwelche versunkenen Tempel, wo uralte Schätze gesucht werden, wo vielleicht nochmal ein Geheimnis drauf liegt, sind mir sympathischer als Nazi-Gold.
Ja, stimmt. Der Film ist eher technisch. Also bleibt auf den Boden der Tatsachen, hat jetzt keine Mystik und keine Fantasy-Elemente. Was ich eigentlich auch gut finde, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich mag es bei Indiana Jones, hier brauche ich es nicht. Hier, der Film weiß, was er da machen will und macht es gut.
Brauchen tut man es nicht, aber deswegen ist es halt vielleicht nicht unbedingt der hundertprozentige Indiana Jones-Ersatz. Also, aber es ist halt einfach, wer Jackie Chan mag, und ich meine, wir müssen uns schon klar machen, sehr viele Leute mögen Jackie Chan erstmal per se. Ja, und da ist das, denke ich mal, wer Jackie Chan generell sympathisch findet und diesen Film noch nicht gesehen hat, dann natürlich unbedingt dran. Und ich denke mal, wer eben sonst, ich meine, so viele, selbst Hollywood-Filme aus den 80ern, Hollywood-Blockbuster, sind natürlich inhaltlich ganz schön debil. Da ist jetzt Mission Adler auch nicht schlimmer.
Jo.
Wer damit leben kann, der kann auch hiermit gut leben. Sollte zumindest gut leben können. Und Prima. Und die deutsche Synchro, es fällt nicht der deutschen Synchro einheim, diesen Film lustig zu machen, wie es jetzt
ja, tatsächlich bei
Feuerwalzer der Fall ist.
Nee, die ist tatsächlich recht bodenständig und lässt quasi den visuellen, den Film an sich, den Humor und versucht es nicht durch die Synchro genau zu verstärken. Das ist auch durchaus positiv, auch wenn ich schon positive Beispiele habe, wo die Synchro das Ganze auch verbessert, aber sei es drum. Also, wie gesagt, ich kann nur schwören, immer noch generell einer meiner Lieblingsfilme, einer der besten Jackie Chan-Filme, einer der besten Vorzeigefilme von Jackie Chan und ich habe nichts als, ich muss mal kurz gucken, aber nee, tatsächlich, ich habe nichts als Liebe für den Film.
Nichts als Liebe.
Nee.
Also, du willst aber bestimmt wieder dieses tolle Bewertungsschema.
Daumen mit Herz und goldenem, sandigen Bizeps.
Ah ja, okay.
Ein staubiger Bizeps.
Von mir gibt's Daumen hoch, aber keinen Bizeps.
Na gut, damit kann ich leben. Die einzige Frage, die wir noch klären müssen, ist, wie kommt man eigentlich mit dem Auto von Madrid nach Marokko?
Du wirst nicht glauben, die Frage habe ich mir auch gestellt. Vermutlich ist das die Kraft dieses Songs, der die dahin transportiert. Ich war auch ganz überrascht, als sie da in Europa losgefahren sind und plötzlich vermutlich die Meerenge von Gibraltar übersprungen.
Die hätten einfach mal eine kurze Szene zeigen können, diese Montage, wo das Auto mit der Fähre halt rübergebracht wird, aber naja.
Oder einfach so eine Indiana Jones-mäßige Karte, wo so ein Pfeil drüber geht, dass man einfach weiß, die sind jetzt darüber. So wirkt es tatsächlich ein bisschen, ich habe tatsächlich erst gedacht, Mensch, habe ich das so verpasst oder so, seltsam. Aber ja, da kann man gut drüber wegsehen. Ja.
Und wir haben noch vergessen zu erwähnen, dass Jackie Chan keines Klischees zu schade ist und auch gerne mal bei eigener Gefahr noch eben schnell ein Baby rettet. Das ist auch noch so eine Szene, die man vielleicht mal erwähnt haben muss.
Das stimmt. Interessant fand ich, als er das Kind dann aus dem Kinderwagen geholt hat von der besorgten Mutter, ist es plötzlich viel größer als das Kleinkind, was da drin lag. Das fand ich irgendwie...
Wirkt es ja groß.
Ich habe das zumindest so empfunden.
Was will aus diesem
Für mich war das ja ziemlich groß. Vielleicht war es ja bloß eine Puppe, eine große oder so.
Was wohl aus dem Darsteller geworden ist?
Ob er das in seinen Lebenslauf schreibt, ich war das komische Kind bei Mission Adler.
ein abschließender Punkt, was auch sympathisch ist, dass Jackie Chan auch in seinen Filmen immer versucht irgendwie auch Gegner mit Respekt zu behandeln, wenn er quasi diese beiden bösen vermeintlichen Terroristen wegkickt, aber denen noch eine Wasserflasche hinterherwirft. Ich will euch nie wiedersehen. Das hast du in vielen
Jackie-Chan-Filmen. Respekt war menschenfreundlich, könnte man es vielleicht
nennen. Nee, das ist auch etwas, was mir Jackie Chan immer sympathisch gemacht hat, dass er immer trotz allem auch seinen Feinden gegenüber Menschenwürde wahrt oder den Respekt zollt. Und
weil die ganz offensichtlich so hilflos waren, so dilettantisch, dass der einfach davon ausgehen musste, die werden hier eingehen, wenn ich denen nicht ein bisschen Hilfestellung gebe. Und so bekloppt, wie die sind, werden uns eh keine Gefahr sein, was sich dann natürlich auch als falsch, glaube ich, entpuppte, oder? Oder war das ihr letztes Intermezzo?
Nee, die kam ja noch mal ganz zum Schluss bei der Einsicht, als sie dann alle nach Wasser suchen. Wasser ist wichtiger als Gold. Das ist doch eine schöne Erkenntnis für den Film.
Was Neues.
Eine schöne Botschaft. Trinkt Wasser, spart euch das Gold. So, und jetzt...
Trinkt Wasser statt Gold.
Jetzt wollen wir mal zum Ende kommen. Jetzt haben wir nur noch ein kleines Filmrätsel aufzulösen.
Ja, ich muss passen. Du müsstest vielleicht ein bisschen noch einen Tipp geben.
Es ist so eine Art Coming-of-Age-Film, also die Szene, die beschrieben hat, sagst vielleicht schon, das sind Jugendliche, die unbedingt mal eine nackte Frau sehen wollen. Und deswegen haben sie ihr Geld zusammengelegt, um eben mal eine nackte Frau sehen zu können. Und fragen eben wildfremd in der Stadt herum, ob sich eine Frau denn für $103.72 ausziehen wollen würde.
Also bei Stand by Me sind
Ein paar Jahre später.
In der Stadt.
Einer meiner Lieblingsschauspieler ist da drin, nämlich der Ed Harris.
Ed Harris. Ich hoffe nicht als Jugendlicher.
Nee. Und Melanie Griffith.
Taschengeld?
Richtig.
Verdammt. Den habe ich tatsächlich mal irgendwann im Kino gesehen, seitdem nie wieder. also es ist tatsächlich die Kombination aus Ed Harris und Melanie Griffith, die mich da auf den Plan gerufen hat.
Sehr gut. Ich hab tatsächlich, ich weiß nicht mehr viel vom Film, ich kenne noch die Handlung, einige Szenen natürlich, wo es dann zur großen Enthüllung kommt, sage ich mal. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mir diesen Geldbetrag gemerkt. So.
Ah ja. Ich sehe schon, sehr selektives Detailwissen.
Ja.
Aber du hast ja auch erzählt, dass du dir immer noch einige von den prägnanten Wertekasten von der TV-Spielfilm gemerkt hast.
Ja, genau. Schön fand ich auch mal bei lange Zeit Running Man mit Schwarzenegger wurde immer mit einem Daumen hoch bewertet. Im Fazitkasten stand nicht gerade ein Juwel, aber ein Muss für jeden Arnold-Fan. Klang positiv. Irgendwann einmal, nach irgendwie der x-ten Ausstrahlung, zum 10. Mal wurde Running Man nur noch mit dem Daumen zur Seite bewertet und da stand in der Fazitbox nicht gerade ein Juwel, nur was für Arnold-Fans. Schon klingt es mittelmäßiger.
Tja, obwohl der Text kaum geändert wurde, der tolle Text, aber die, ich habe das Gefühl, dass es eher umgedreht ist. Also gerade so diese Jackie Chan-Filme, die waren eine TV-Movie, die ich damals gelesen habe in den 90ern, kamen die meist oder häufig nicht so gut weg. Die sind dann mit dem Alter, haben die plötzlich so diesen Klassiker-Status bekommen und werden jetzt häufig besser gewertet. Und das gilt für manchen, sagen wir mal, damals als Käse abgekanzelten Film.
Ja.
Filme. Ja. Also die Zeiten ändern sich und auch bei der TV-Movie muss man da mitgehen oder bei der TV-Spielfilm.
TV-Spielfilm, was immer.
Gibt, keine Ahnung.
Bei TV-Spielfilm hattest du am Ende auch immer Oliver Kalkofe mit seinem Senf, den er abgegeben hat. Habe ich auch immer gern gelesen.
Das stimmt. So, dann können wir jetzt ja erstmal echt dem Wahlergebnis widmen.
Oh ja, stimmt. Wir haben ja heute Bundestagswahl. Jetzt können wir uns mal nach dieser frohen Kunde eventuell dem Ernst des Lebens widmen und eventuell...
Ich habe schon gelugt, während wir hier gequatscht haben.
Wollen wir das hier unseren Zuschauern ein paar Monate später, nachdem es passiert ist, hier mitteilen?
Ja, noch ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und beide, Laschet und Scholz, beanspruchen das Kanzleramt für sich.
Ach nein, ja, was erwarte ich denn?
Spannend.
Na gut, zu viel Politik wollen wir hier nicht einstreuen lassen. Und
ja, du bist derjenige, der hier lange Zeit, der hier heute die ganzen Sachen Repräsentation und Darstellung von Minderheiten und Frauen
eingefordert hat. Ja, da wollen wir jetzt nicht noch das Fass Scholz und Laschet aufmachen.
Das stimmt natürlich, das stimmt. Gut.
Mehr dazu beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir uns sehen wahrscheinlich zu entweder Twin Dragons oder Operation Eastern Condors. Oder wir werden mal sehen, was kommt.
Genau.
Vielleicht schaffe ich sogar mal den guten Markus noch mal dazu zu gewinnen. Mal schauen.
Ja, und wir natürlich hier unseren auch Jackie Chan nahes Thema, Sprichwort Protektor.
Ach ja, stimmt. Da ist noch eine kleine James Glickenhaus-Retrospektive
Genau. Viele Sachen, auf die sich zu freuen lohnt.
Vieles, über das es sich zu freuen lohnt. Ich freue mich darauf, den mal nachzuholen. So, aber jetzt muss ich mal meinen Sohn füttern und
genau, widme dich der Familie.
Es war mir eine Freude, es hat sehr Spaß gemacht und es hat mir auch gut gefallen, dass wir mal einen Jackie Chan Film richtig schön in Tiefe besprechen konnten, wirklich alles rausnehmen konnten, was man nur rausnehmen konnte.
Genau.
Damit sei euch allen noch ein schöner Abend, Tag, was auch immer gewünscht und geht schön noch im Sandkasten spielen, im Sand. Werde ich vielleicht morgen aufmachen. Und
habt eine gute Zeit.
Habt eine gute Zeit.
Freut euch auf den nächsten Podcast.
Bis dann. Servus. Ciao. Aus dem Maus.
Ciao.